Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Mediendisput hier in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin. Heute mit einem etwas auf den zweiten Blick unkonventionellen Thema, nämlich über Sportjournalismus und Sportberichterstattung. Das ist nicht unbedingt die Kernsubstanz, die wir sonst hier pflegen, aber Sie werden schon merken im Laufe des Abends, dass das sehr bestimmend ist und sehr viel Geld im Spiel ist, sehr viele Interessen. Und eine Hauptmotivation, warum wir dieses Thema aufgegriffen haben, mit dem Titel Gefangen in der Mixed Zone, ein Fachbegriff von der Sportberichterstattung zur Eventinszenierung, war sozusagen das Leitwort von Bastian Schweinsteiger, der einem Bildkollegen, der ihn etwas hart rangenommen hat, direkt gesagt hat, Menschen wie er müsste man als Lügner, Pisser und Arschlöcher bezeichnen. Da sehen Sie so ungefähr das Aroma, was in der Sportszene drin ist. Viel Emotion, viel kalkulierter Überschwang, und deswegen wollen wir das diskutieren. Wir sind sehr froh, dass wir eine hochkompetente Runde haben, die Ihnen sehr viel berichten wird, und später haben Sie, wenn Sie wollen, auch noch die Gelegenheit, Rückfragen zu stellen. Ich fange rechts außen an, damit Sie einen Überblick haben über das Männerpanel, an dem wir nicht schuld sind, sondern die vielen Frauen, die uns absagten, aber dazu später mehr. Und zwar Guido Tognoni, Ex-FIFA-Mitglied in Zürich, der sozusagen das Milieu der Korruption für uns ausleuchtet. Das ist einer der wenigen noch lebenden Menschen, die wissen, was bei der FIFA passiert und auch bereit sind, darüber zu reden. Das ist ziemlich selten eine Kombination. Links von mir außen sitzt Hajo Seppelt, offiziell Doping-Experte der ARD. Aber was viele von Ihnen nicht wissen, ohne ihn wäre Franziska, die Schwimmerin, nie was geworden. Man kann sagen, er hat sich schon sozusagen zur Höchstleistung gebracht. Einspruch später. Rechts neben mir sitzt Steffen Simon, er ist WDR-Sportchef, verantwortlich für die Sportschau Bundesliga. Jeder, der die ARD-Melodie kennt und die Machtstrukturen weiß, der WDR ist Ansager, der Rest ist Schnipselmann. Das heißt, Herr Simon hat eine ganze Menge Einfluss auch auf die gesamte Sportberichterstattung. Rechts von ihm sitzt Herr Kraus, Kommunikationsdirektor, soll man nicht sagen, von Hertha BSC. Faktisch ist er Kommunikationsdirektor und auch vollkommen im Überschwang, dass er demnächst die Klippen der Bundesliga noch weiter nach oben steigt. Er kennt vor allen Dingen, deshalb ist er für uns heute Abend so wichtig, die ganzen Schwierigkeiten der Liga, weiß sozusagen die Mechanik der Macht, wie der Ligaverband funktioniert, und wird uns alles sagen, was nicht im Kleingedruckten steht. Links von mir Thomas Fuhrmann. Jetzt nicht mehr direkt in Verantwortung, aber ich glaube 6 Jahre vorher Chef auch des aktuellen Sportstudios vom ZDF, kennt sich also aus, jetzt Leiter des ZDF-Morgenmagazins, wo auch sehr viel Sport drin ist. Also er hat das große Glück, er kann freier reden, weil er nicht mehr in offizieller Verantwortung ist. Und links von ihm Professor Diegel, ja, Multifunktionär kann man sagen, Leichtathletik-Funktionär, auch in Verhandlungen über Sportrechte involviert, jemand, der das Geschäft kennt, auch aus wissenschaftlicher Seite, früher auch wissenschaftlich beschäftigt mit Analysen aus dem Sport, also so ein Multiwisser, so eine Art Wikipedia-Mensch des Sports, für uns sehr wichtig, immer wenn wir nicht weiter wissen, geht es mit ihm weiter. Aber jetzt werden Sie sich fragen, warum 2 Leute fehlen, die Sportrechte vertreten, aber auch den Ligaverband offiziell, und Frau Klotzikers weiß das. Sie hat sich nämlich gekümmert um diese Leute. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wann und warum die Absagen kamen. Kein Mikro sollte kommen, aber
ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich, Eleni Klotzikas. Ich habe die Organisation dieses Panels mitgemacht und ja, war natürlich sehr bestürzt, dass die Viren so kurzfristig zugeschlagen haben. Heute musste Hartmut Zastrow von der Sportrechteagentur Sport und Markt wegen Fischvergiftung absagen, nachdem ich ihm die Gästeliste gestern geschickt hatte. Kein Vertreter, also die Kompetenzen des Unternehmens bündeln sich offenbar auf die einzige Person. Wir waren auch sehr traurig. Herr Christian Seifert, Präsident der Deutschen Fußballliga, hat dann auch irgendwann abgesagt, nachdem ich, also nicht heute, sondern etwas länger her, nachdem ihm der Teaser, glaube ich, nicht gefallen hat, aber auch leider ersatzlos. Dennoch freue ich mich, dass es doch noch geklappt hat, so kompetent das Panel zu besetzen, und wünsche natürlich allen eine gute Besserung, vor allem den Abtrünnigen.
Okay, aber Herr Zastrow wird natürlich würdig vertreten von einem Kollegen von Hertha BSC.
Ich kann Herrn Zastrow nicht vertreten.
Können Sie nicht vertreten? Sie haben bestimmt das Fachwissen. Aber wir beginnen mal mit Herrn Simon. Was würden Sie sagen, die Sportberichterstattung, die der normale Rezipient im Medien mitkriegt, ist das Information oder ist es Unterhaltung?
Aus meiner Definition ist es Information, so wie ich meinen Job verstehe. Ich bin ja das Gute und Böse gleichzeitig, ja, wenn Sie wollen. Sie haben mich vorgestellt als Chef der Sportschau, immer wieder gern kritisiert, wenn ich in die Medien möchte als Medienmensch oder als Sportfunktionär, dann kritisiere ich die Sportschau, dann bin ich garantiert in den Schlagzeilen. Aber ich bin schon noch für andere Sachen zuständig. Ich arbeite zum Beispiel mit Hans-Joachim Seppelt sehr intensiv zusammen, weil ich die ARD-Druckenredaktion ins Leben gerufen habe in Köln. Ich habe das Hintergrundmagazin Sport Insight im WDR-Fernsehen ins Leben gerufen. Auch ein Kultur-Fußballmagazin wie Zeig das wunderbare Welt des Fußballs. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass in der Sonntagssportschau eben nicht nur Fußball stattfindet und kämpfe verzweifelt darum, dass wir im ersten wie im dritten Programm, ich bin für die Sportprogrammgestaltung des WDR-Fernsehens auch verantwortlich, dass wir da hin und wieder auch mal andere Sachen als Fußball drin haben. Also insofern ist mein Tätigkeitsbereich sehr viel weiter, als Sie ihn beschrieben haben. Und ich verstehe es als Teil unseres Informationsauftrages, ja.
Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Fuhrmann? Sie müssen jetzt quasi noch das ganze Bild mit einpassen. Ist es Information oder ist es Entertainment, was Sie produzieren?
Das ist beides in der Sportberichterstattung. Speziell, wenn man das, worauf Sie sicher später noch kommen, sich anschaut, die großen Events, Fußball, Olympische Spiele, dann ist es von den Kolleginnen und Kollegen, die das aufbereiten, von der Technik, Produktion, die da einen sehr großen Anteil daran haben, über die Kolleginnen und Kollegen, die das dann umsetzen in den Redaktionen, so dass sie ein Fachwissen haben müssen. Da geht es nicht darum, wer irgendwie besonders schön aussieht oder netten Augenaufschlag hat, sondern der weiß, was auf dem Spielfeld passiert. Steffen Simon ist zum Beispiel einer der Live-Kommentatoren bei der ARD, bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Der muss sich dann auch den 30 Millionen Nationaltrainern aussetzen. Aber drumherum ist natürlich auch ein Teil Unterhaltung. Also ich würde den das als nur Informationen nicht beschreiben, sondern es ist eine Mischform.
Dann dürfte es für das Sportstudio ja eigentlich auch gar kein Sponsoring geben. Weil ich glaube, nach den Regularien darf eine Informationssendung nicht gesponsert werden.
Ja.
Aber ich sehe da immer, ich glaube, VW ist Sponsor, über Wolfsburg wird berichtet. Ist doch ein bisschen eine Grauzone, oder?
Kann man als Grauzone sehen, da Sie so gut wie ich wissen, dass diese Sponsoring-Verträge ständig genau begutachtet werden. Und wenn es eine reine Informationssendung wäre, ich habe ja gerade gesagt, das ist für mich die Sportberichterstattung grundsätzlich auch einen unterhaltenden Teil hat, wird es nicht nur im ZDF, sondern aber beim Sportstudio, solange ich die Verantwortung hatte, auf jeden Fall nach den Regularien der Rundfunkstaatsverträge abgewickelt worden sein.
Herr Professor Diegel, Sie vertreten eine Sportart auch im Leichtathletikbereich, die im Grunde unsexy ist. Woran liegt das?
Naja, die meisten Leichtathletinnen sind sehr sexy und mir gefallen sie zumindest und den Zuschauern ja auch. Sonst würden nicht bei Weltmeisterschaften 500.000 Zuschauer in ein Stadion gehen wie in das Berliner Stadion 9 Tage lang. Das schafft weder Fußball noch irgendeine andere Sportart der Welt, können so viel in einer Stadt, an einem Ort über 9 Tage in einer Strecke Menschen an sich binden.
Aber Sie haben offenbar Schwierigkeiten, die Leichtathletik auch populär in Hauptsendezeiten zu platzieren.
Ja, deswegen würde ich auch gerne auf Ihre Eingangsfrage eingehen. Der Bericht Sportberichterstattung ist etwas irreführend. Da kommt der Bericht vor. Und das wäre schade, wenn sich das Sportfernsehen auf das bloße Berichten erstrecken würde. Und aus der Sicht des Zuschauers ist das, was als Sportsendung deklariert wird, zunächst und vor allem Unterhaltung. Also ich schaue deshalb diese Sendungen an, weil ich mich unterhalten möchte. Also es ist für mich nicht die Volkshochschule. Da gehe ich zur Volkshochschule. Und die Informationen, die dort präsentiert werden, die haben unterhaltenden Charakter. Die Frage, die sich stellt, wenn wir über die Sportsendungen im Fernsehen sprechen, ist die Frage: Ist dies anspruchsvolle Unterhaltung oder ist dies platte Unterhaltung? Könnte diese Unterhaltung unter Qualitätsgesichtspunkten vielleicht nach ganz anderen Gütemaßstäben einzuordnen sein. Und wie verhält sich eigentlich diese Berichterstattung oder diese Sportsendung, wenn wir sie vergleichend betrachten, seit es dieses duale Fernsehen gibt? Gibt es hier eine Angleichung unter Qualitätsgesichtspunkten oder kann das, was öffentlich-rechtlich für sich in Anspruch nimmt, kann diese Sendegruppe die höhere Qualität für sich beanspruchen?
So viel zur Ouvertüre.
Diese Frage sind wichtig.
Die Ouvertüre war das schon mit den Fragen, da kommen wir nachher in Einzelheiten noch dazu. Herr Seppelt, Franziska von Almsick sagt, Sie seien der beste Sport-Entertainer, den sie kennt.
Das kann sie sich selbst auch als Entertainer?
Kann sie nicht gesagt haben, dass es unmöglich war.
Ist Entertainment, ist das was Negatives, wenn man sagt, man ist ein guter Sport-Entertainer?
Das habe ich damit gar nicht sagen wollen. Ich glaube nur, dass Franziska von Almsick es garantiert nicht gesagt hat. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die Art und Weise, in der wir auch über sie berichtet haben, in den manchen Jahren, ihr aber ganz und gar nicht gefallen hat. Also insofern glaube ich das einfach mal nicht.
Sehen Sie denn selbst sich als Entertainer, nee, wenn Sie da am Schwimmbecken stehen?
Erstmal stehe ich ja nicht mehr am Schwimmbecken, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Und inzwischen muss ich auch sagen, dass ich es auch ganz gut finde, dass ich nicht mehr am Schwimmbeckenrand stehe oder auf der Tribüne sitze und Schwimmreportagen mache, weil ich der Auffassung bin, inzwischen der Auffassung bin, dass sich die Dinge tatsächlich in einer Person ein Stück weit ausschließen. Wenn man nämlich eine Berichterstattung macht, wie wir sie inzwischen seit Jahren pflegen, sprich eine sehr hintergründige, durchaus kritische und durchaus auch das System des Spitzensports in Frage stellende Berichterstattung, dann ist es manchmal wirklich schwer, dann auch noch Begeisterung aufzubringen für Sport.
Wie ist Ihre Einschätzung von den Fans, die Sie auch betreuen, für die Sie da sind, die Sie hochpeitschen? Ist deren Perspektive, wenn Sie die Stücke sehen, die Spieleberichterstattung anschauen, ist das ein Unterhaltungsbedürfnis, was Sie haben, oder ist das was anderes?
Es ist mit Sicherheit ein Unterhaltungsbedürfnis, wobei Information in dem Fall auch Unterhaltung ist aus der Sicht der Fans. Wenn Sie jetzt die Stadionbesuche aus der Ostkurve sehen, also sprich die harten Fans, die Ultras, es ist ja eher die nur interessiert, wer spielt bei uns, wer kommt zu uns, wer ist gerade verletzt, wann findet das nächste Spiel statt. Und dann ist das für die Unterhaltung, weil sie ja auch, dass ihre Gespräche darum gehen und damit ist Information gleich Unterhaltung eingesetzt in dem Moment, unter der Definition.
Ich wollte nur am Anfang, dass jeder mal zu Wort kommt, wenn Sie aus Schweizer Perspektive das sehen. Sie haben ja lange bei der FIFA gearbeitet, einem großen Event-Management-Circle quasi. Geht es heute noch bei diesem Zirkus wirklich um Journalismus im weitesten Sinne oder ist das wirklich nur ein Entertainment-Geschäft aus Ihrer Perspektive?
Also ich finde, der Sport im Allgemeinen und der Fußball ganz im Besonderen sind ganz, ganz gewichtige Teile der Sport- und der Unterhaltungsindustrie geworden. Wie Film, wie Oper, wie andere Sachen. Der Fußball ist am leichtesten zu konsumieren. Man kann die Zeitung dabei lesen und wartet, bis er schreit am Mikrofon und dann kann man die Zeitlupe dreimal sehen und so weiter. Das ist ein Erfolgsgeheimnis des Fußballs. Aber ganz generell der Sport müsste ja jeden Tag eine große Kerze anzünden für denjenigen, der das Fernsehen erfunden hat. Weil dank des Fernsehens ist ja der Sport zu dem geworden, was er heute ist, zu einem ganz großen Teil der Unterhaltungsindustrie. Das, die gleiche Diskussion kann man ja mit elektronischer oder ernster Musik, mit Unterhaltungsmusik und ernster Musik machen. Ich möchte den Unterschied gar nicht groß machen. Jeder kann sich rausnehmen, was er will. Was ich noch finde zu den Sportjournalisten, sind im Grunde genommen arme Kerle, weil sie sind schlecht bezahlt. Das weiß ich aus der Schweiz und aus Deutschland. Oder? Das
sagt Marcel Reif auch immer.
Ja, gut. Außer man ist er spart wenigstens die Steuern in der Schweiz. Oder? Ja. Sie sind schlecht bezahlt. Sie sind meistens schlecht informiert, und zwar aus eigener Schuld und auch aus Schuld, weil sie ständig belogen werden. Und sie werden ständig bemessen an dem, was sie da produzieren, oder? Aber auch sie sind letztlich ein Teil der Unterhaltungsindustrie und es macht Spaß, dabei zu sein. Es macht Spaß. Es ist einfacher, im Fußball zu schreiben, als zum Beispiel über die Politik und so weiter. Aber wenn wir mehr Qualität wollen, das noch vielleicht in Klammer, wenn wir mehr Qualität wollen, müssen wir die Journalisten besser bezahlen.
Das war ja eine interessante Jobbeschreibung für Sie, was Sie da machen.
Ich verstehe mich anders. Tut mir leid. Ich akzeptiere das, aber lassen Sie mir mein Selbstverständnis.
Okay. Ja. Aber sehen Sie sich als Manager einer Eventindustrie?
Die Frage ist immer, welche Konsumenten ich damit erreiche. Natürlich kann man und muss man Fußball auch als Teil der Unterhaltungsindustrie, als gigantischen verstehen. Das ist außerhalb jeder Diskussion. Wir können jetzt in eine philosophische Diskussion abrutschen. Wann ist Unterhaltung noch Unterhaltung? Wann fängt sie an, möglicherweise auch unterhaltende Information zu sein? Gerade wenn Sie nach den Fans fragen. Es gab mal einen englischen Trainer, der gesagt hat, Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen ist eine Sache, wo die Menschen, die damit nichts zu tun haben, glauben, dass es um Leben und Tod geht. Das stimmt ja nicht. Es geht um viel mehr. Mhm. Ja. Und es ist einfach so, dass insofern ist es keine seichte Unterhaltung. Für die Menschen, die in seiner Ostkurve stehen, ist es einfach ein zentraler Lebensinhalt. Und nichts, was sie seicht konsumieren. Fußball ist ein Teil unserer Kultur geworden, längst. Ansonsten würden sie nicht so eine Veranstaltung machen wie diese hier.
Stimmt.
Ja? Das ist keine seichte Unterhaltung. Es unterscheidet sich insofern elementar von einfacher Unterhaltung. Es ist schon etwas sehr Spezielles geworden.
Und die vermittelnde harmlose Schweizer Perspektive auf die Qualität des Sportjournalismus.
Was darf ich sagen, ich rede jetzt nicht von den Angestellten von ZDF und ARD, denen geht es sicher viel besser.
So.
Ich rede vor allem von der schreibenden Presse.
Ach so,
ja,
okay.
Entschuldigung.
Gut.
Ja,
muss vor allem von der schreibenden Presse, da sind die restlichen ausgeklammert.
Ja.
Wir wollen aber jetzt mal in einem wichtigen Kapitel analysieren, warum das alles so teuer ist. Und das kann uns Herr Fuhrmann erzählen, weil er ein Herr der Zahlen ist und ganz tief in den Verträgen steckt. Ihr Vorbild und Chef, Markus Schächter, hat jetzt gesagt, 50 Millionen.
Die Einleitungen sind echt nett.
Ja.
Nur mal,
sie sollen sie animieren sozusagen.
Man muss sie ja auch mal loben.
Ja, sollen die 50 Millionen für die Champions League.
Ja.
Ist das gut investiertes Geld? Ist das legitim, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender 50 Millionen dafür hinblättert?
Also ich denke, das ist ja viel diskutiert worden. Und Sie haben da jetzt ja auch gerade Vorbild, wenn man den Intendanten des ZDF, Markus Schächter, der das zu verantworten hat. Die Argumente, die da ausgetauscht worden sind, will ich jetzt nicht alle wiederholen. Ich glaube, dass es sehr gut investiertes Geld aus Sicht des ZDFs ist. Es gibt im europäischen Fußball keine bessere Ware, kein besseres Angebot. Und dass das ZDF das ab 2012 als einer der großen europäischen Sender zeigen kann, finde ich einen Fortschritt, gerade für die Konsumenten. Das Ganze wird werbefrei sein. Man wird sich als Fußballfan nicht mehr ärgern müssen, dass das Spiel zu Ende ist und man erstmal 10 Minuten Werbung sieht. Und ich denke mir, dass meine früheren Kollegen und Kolleginnen das in der Qualität, wie sie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften übertragen, auch machen werden. Also von daher ist es aus den strategischen Überlegungen eines Fernsehunternehmens wie des ZDF eine richtige Entscheidung. Sagt auch etwas übrigens über die Qualität der Berichterstattung. Das spielt bei den Rechteinhabern immer eine Rolle. Sonst hätte auch die ARD, wenn sie keinen Qualitätsjournalismus machen würden, nicht seit vielen Jahren die Sportschau.
Einfach
zum zweiten Teil Ihrer Frage?
Ja, so ein bisschen Sozialkunde. Wie bildet sich so ein Preis? Dass man so einfach mal weiß, wie kommen diese 50 Millionen zustande? So ganz einfach erklärt.
Also die 50 Millionen, haben Sie ja gemerkt, dass ich die nicht kommentiert habe, weil...
Aber die hat ja sogar Schächter. Wenn der das kommentiert, dürfen Sie das auch. Berliner Zeitung, der hat das schon bestätigt. Kein Problem, können Sie ruhig was sagen.
Also, okay.
Das stimmt. Ja, wirklich.
Ja, also ich weiß es wirklich nicht, ja. Wie die Sachen, ich habe 6 Jahre innerhalb der Sportabteilung des ZDFs gearbeitet, habe da an solchen Gesprächen, wie stellt man sich auf, nach welchen Überlegungen geht man vor, teilgenommen. Diese Zahlen waren dann tatsächlich etwas von, die in der Geschäftsleitung besprochen und verhandelt worden ist. Solche Preise ermessen sich daran, dass man sagt, wie viel Zuschauer generiert man damit, wie viel Werbeeinnahmen kann man damit machen. Das sind ja rechte Agenturen, die diese Spiele vergeben können. Bei der Bundesliga ist es die Deutsche Fußballliga, Zusammenschluss der Fußballclubs. Und dann wird gesagt, sind sehr komplizierte, sehr umfangreiche Verträge, aber dann wird meistens ein Durchschnittspreis für ein Spiel genommen. Und wenn Sie jetzt mal sagen, die 50 Millionen, kann ich nicht mehr lesen ohne Brille, mein Intendant da vermeintlich bestätigt hat, sagen wir, es sind 50 Millionen, dafür kriegt man 18 Spiele, da können Sie dann selber einen Preis, das sind dann knapp 3 Millionen Euro. Und so gibt es in der Fachwelt einfach Einschätzungen, was einzelne Dinge wert sind.
Herr Krause,
darüber dann vielleicht das noch als Erläuterung. Wir hatten ja gesagt, Sozialkunde. Gibt es wie sonst in einem Wettbewerb, in einem Markt auch verschiedene Marktteilnehmer, die sagen, okay, ich biete aber, wenn wir jetzt mal da fiktiv dabei bleiben, nicht 3, sondern nur 2 Millionen und vielleicht bietet ja die anderen nur 1,5. Also das ist ein Wettbewerb, deshalb lässt sich da niemand in die Karten schauen und weiß auch niemand, wie viel Sat.1 auf was für ein genaues Paket bei dieser Rechtevergabe der Champions League geboten hat.
Herr Kraus, sind das Phantompreise, die Sie stellvertretend von den Sendern verlangen und erpressen Sie im Grunde mit Ihrer Ware auch die Anbieter?
Jetzt muss ich ja hier für die Deutsche Fußballliga sprechen, als Vertreter eines Vereins, der noch nicht mal in der Champions League spielt. Leider. Vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwann hin. Phantompreise ist ein bisschen schwierig. Man muss ja erstmal überlegen, was die Liga und sprich die Vereine dafür denn auch tatsächlich bieten. Es ist ja nicht mal erstens die wahre Fußball, die man selber sieht oder die man spielt, die 11 Spieler oder 22, je nachdem, wie viele man dazu rechnet, bringen, sondern es ist ja auch das Ganze drumherum, was noch dazu gehört. Es wird ja auch die technische Ware sozusagen produziert von der Deutschen Fußballliga. Also sprich, alle Produktionsteile werden gemacht, die werden weitergeleitet. Man muss das ganze Personal damit noch bezahlen, die Produktionswagen und, was alles mit dazu gehört. Ich würde es zunächst mal nicht als Phantompreis bezeichnen, sondern ich würde einfach sagen, so wie der Herr Fuhrmann das eben auch dargestellt hat, dass es ein Abwägen dessen ist, was man bringt, was man tut, was man liefert und was denn der Markt dann auch dafür hergibt.
Herr Tognoni, Sie handeln heute mit Rohstoffen, soweit ich weiß. Wie finden Sie denn diese Fußballpreise, die sich da entwickeln? Wie passiert das? Wer sitzt da am Drücker? Wer setzt diese Millionenbeträge durch?
Also erstens einmal gibt es keine Ware auf der ganzen Welt, in der Weltgeschichte, die innerhalb von 20 Jahren eine 30-fache Wertsteigerung erfahren hat, wie zum Beispiel die Rechte von der Fußballweltmeisterschaft. 1986 bezahlte man noch 49 Millionen für die gesamten Weltrechte. 2006, also 20 Jahre später, bezahlte Kirch 1,5 Milliarden. Ein paar Spiele mehr kamen dazu, aber nur zu sagen, wie in Anführungszeichen irrsinnig die Preise gestiegen sind. Also weder Gold noch Uran noch Nickel noch Erdöl, nichts ist derart gestiegen in den letzten 20 Jahren wie die Ware Fußball.
Warum ist das so?
Weil jeder sie will. Das ist ein reines Marktgeschehen. Und ich möchte an etwas erinnern, was jeder Deutsche sich vielleicht noch vorstellen kann. Der Fußball dient auch als Marketinginstrument für die Fernsehanstalten. RTL war der erste namhafte, meines Erachtens erste namhafte Privatsender in Mitteleuropa. Der ist mit zwei Produkten, hat er sich im Markt etabliert. Mit Tutti Frutti, das hat fast nichts gekostet. Und mit der Bundesliga, das hat sehr viel gekostet. Und als er etabliert war, hat der RTL gesagt, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt sind wir da, jetzt haben sie den Formel 1 genommen und so weiter. Oder die Fußball nur noch teilweise. Aber Fußball ist für viele Sender auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, auch ein Marketinginstrument, um sich zu positionieren.
Glauben Sie, dass man aus dieser Spirale, die Sie jetzt skizziert haben, noch mal rauskommt oder wird die weiter im Preisniveau nach oben steigen?
Die geht weiter nach oben, weil es wird noch weitere neue Märkte geben. Der asiatische Markt ist noch nicht ausgereizt. China wird irgendwann mal kommen, Indien wird kommen. Afrika vielleicht, so hoffen wir alle, wird auch einmal ein Markt sein. Jeder, der im Sport, wie Herr Diegel und andere im Sport war, hat vielleicht einmal gedacht, es geht nicht mehr so weiter und alle haben sich geirrt bis jetzt. Es wird noch weitergehen. Vielleicht nicht mehr so steil, also nicht mehr gerade exponentiell, aber es wird sicher noch raufgehen.
Herr Professor Diegel, was sind die Auswirkungen von diesen Sportrechte-Funktionen für zum Beispiel den Sport, den Sie vertreten, Leichtathletik? Was bedeutet das eigentlich, wenn so viel Geld ausgegeben wird?
Also ich glaube, dass der Fußball eine Eigenwelt darstellt, die mit den anderen Sportarten und deren Sportkulturen gar nicht zu vergleichen ist. Selbst die Olympischen Spiele können nicht vergleichbare Steigerungsraten aufweisen. Und es ist abzusehen, dass für den Verkauf der Olympischen Rechte nicht mehr jene Steigerungen zu erzielen sind, die man sich vielleicht noch vor 4 Jahren erhofft hat. Ich vermute sogar, dass hier rückläufige Tendenzen zu beobachten sind. Grundsätzlich ist dieses Geschäft mit den Fernsehrechten aus einer kaufmännischen Perspektive ein ausgesprochen irrationales Geschäft. Denn es lässt sich in der Regel nur ganz schwer die Rendite errechnen. Schauen Sie, Herr Fuhrmann sagt, Sie hätten jetzt 50 Millionen bezahlt oder es ist ja interessant zum interessant, zum ersten Mal in Deutschland wird einem Wert, wenn man ihn verwendet, nicht sofort widersprochen. Denn das Sprechen über Preise im Fernsehen ist nicht möglich in unserer Gesellschaft. Mhm. Obgleich es öffentlich-rechtliches Fernsehen ist. Das ist schon mal bezeichnend. Aber jetzt schauen Sie mal, wie man so etwas kalkulieren soll. Ich kaufe also so und so viele Spiele ein oder so und so viele Boxkämpfe für Samstagabend. Und nun ist die Frage, was ist eigentlich die Refinanzierung dieser Ausgabe? Werbung darf nicht zur Refinanzierung, obwohl Sie davon gesprochen haben, aber Sie sagen ja, das sei werbefrei. Also können Sie es nicht refinanzieren über Werbung. Was macht das ZDF? Beginnt die Sendung um 19 Uhr und hat noch die Zeit bis 20 Uhr, um Werbung einzuspielen. Die Verträge, die die UEFA abgeschlossen hat mit den Sponsoren, müssen abgesichert sein, denn die haben Sponsorenpakete mitverkauft bei der Champions League. Und die gesamte Berichterstattung wird gestreckt auf ein Programm von 3 Stunden. In den letzten 20 Jahren, lasse ich mich das nochmal aus einer analytischen Perspektive Ihnen darstellen, hat das Fernsehen die Übertragungszeiten bezogen auf ein Spiel von 2x45 Minuten im Durchschnitt verdoppelt.
Das heißt, auf Deutsch übersetzt, die hohen Kosten für die Rechte führen zu einer Kommerzialisierung der Präsentation.
Ja. Und zu einer Erweiterung der Plattform zwischen 19 und 23 Uhr.
Lassen Sie Herrn Fuhrmann direkt darauf erwidern, damit wir einen Dialog haben.
Ja, weil Herr Diegel, Sie wissen, also ich hoffe, Sie wissen, dass was um 19 Uhr im ZDF stattfindet, nämlich die Hauptnachrichtensendung des ZDFs, die Heute-Sendung. Die wird es auch wenn ich jetzt nicht die Programmverantwortung im Sport habe und auch sonst nicht die Programmplanung im ZDF, es weitergeben. Das sind jetzt, also Sie informieren die Damen und Herren, die uns zuhören, hier einfach falsch. Das ist nicht richtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, das mag sein, ich kenne Ihre Statistik nicht. Tatsache ist, dass das ZDF, es ist sogar noch komplizierter, weil dem ZDF ab 2013 durch den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, so heißt das offiziell, Sponsoring, das hat Herr Leif vorhin angesprochen, verboten ist. Ich wäre da mit diesen Tatsachen, die Sie in den Raum stellen, ein bisschen vorsichtiger, weil es so nicht kommen wird. Ich weiß nicht, wie es exakt kommen wird, aber weil das bis jetzt die Kollegen in Mainz noch nicht verlautbart haben, was ich Ihnen garantieren kann, ist, dass es nicht von 19 bis 23 Uhr in diesen 4 Stunden eine komplette Champions League Berichterstattung geben wird.
Okay, aber Sie haben es ja richtig gestellt, ist aus Ihrer Perspektive, wie Sie das jeden Tag regeln müssen, auch mit den Agenturen, ist die Diegelsche Analyse richtig, dass quasi die hohen Preise, die generiert werden, zu einer weiteren Kommerzialisierung zwangsläufig führt, weil die Refinanzierung nötig ist?
Nein. Weil ich davon ausgehe, dass im Gegensatz zu Antonioni im deutschen Markt die Spirale ausgereizt ist. Also jetzt hat man bei der Champions League dank des Engagements des ZDF da nochmal eine Steigerung hinbekommen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Herr Seifert heute nicht da ist, keine Ahnung, weil er mit uns jetzt keine öffentliche Diskussion zu dem heutigen Zeitpunkt führen mag. In Sachen Fußball geht es nicht mehr groß weiter. Ja, Sie haben ja auch gemerkt, wie moderat Herr Graus gerade gesprochen hat, wenn hier Herr Rummenigge sitzen würde, würde er natürlich sagen, nein, wir brauchen künftig 600 oder besser 700 Millionen, eigentlich braucht man 1 Milliarde im Jahr. Das Schlimmste, was dem Fußball passieren könnte, ist, dass er irgendwann mal merkt, was er letztendlich wirklich wert ist, was man wirklich mit ihm refinanzieren kann. Da ist sehr viel politisches Geld dabei, natürlich, wie Sie sagen, von Sendern, die sich auf dem Markt weiterhin platzieren wollen, aber das ist nur noch mit ganz kleinen Schritten steigern, aber wir sind da an der Kante. Also man darf diese Schraube nicht überziehen, sonst reißt sie wirklich irgendwann. Und die Politik der DFL war ja bei den letzten Rechteverhandlungen auch immer, dass man wirklich sehr moderate, letztendlich dann bei den letzten Verhandlungen kleine Steigerungen von zwischen 5% und 10% hinbekommen hat. Also was er beschreibt, eine Verdreißigfachung des Wertes, das ist in Deutschland schon lange nicht mehr erreichbar.
Was ist politisches Geld?
Ja, fragen Sie die Telekom, was sie wirklich refinanzieren von dem, was sie da momentan erzielen. Bei Premiere, Sky heute, habe ich irgendwann mal gelernt, dass sie pro Tag 1 Million Euro verbrennen. Inzwischen feiert man es als großen Erfolg, wenn es nur noch 800.000 Euro pro Tag sind. Ja, das heißt also, ich habe hier eine Ware, wo mir jeder seit 20 Jahren sagt, die muss ich haben, sonst kann ich nicht existieren, die mich aber eigentlich in den täglichen Ruin treibt. Das Witzige ist ja, dass in der Geschichte des deutschen Pay-TVs in Form von Premiere es ein Jahr gegeben hat, wo die schwarze Zahlen geschrieben wird. Das war das Jahr, wo sie Bundesliga-Rechte nicht hatten. Also insofern ist das eine Sache, wo man sich irgendwann mal auf so einen Teufelskreis eingelassen hat und inzwischen... Wir haben ja alle von Marianne Segebrecht gelernt, wenn du 10.000 Mark Schulden hast, hast du ein Problem. Wenn du 100 Millionen Schulden hast, hat die Bank ein Problem. Also wir kommen da ja auch nicht mehr raus. Ja? Und da hat der Fußball ursächlich was mit zu tun.
Und wie schätzen Sie ein, dass Sky zum Beispiel jetzt eine Marktstrategie verfolgt, die auch die Sportschau aggressiv angreift?
Das tun sie nicht mehr. Das haben sie 2005 getan in Person von Dr. Kofler. Wir wissen, dass er heute nicht mehr da ist, dass es die Sportschau nach wie vor gibt und dass es Sky auch noch gibt. die gehen nicht mehr so aggressiv gegen uns vor, weil sie genau wissen, dass sie diesen Riesenmonolithen auch nicht alleine tragen können. Also wir sind im deutschen Markt sehr speziell, anders als in anderen europäischen Ländern, wo es wichtig ist, diese Kosten auch auf mehrere Schultern zu verteilen.
Das heißt, Sie sind insgesamt recht zufrieden, wie die Liga mit Ihnen geschäftlich umgeht und als Geschäftspartner mit Ihnen die Preise gestaltet?
Das würde ich so nie sagen, weil ich würde immer sagen, liebe Liga, wir wollen natürlich viel weniger zahlen, sonst würde ich meinen Job auch nicht richtig machen. Aber letztendlich ist es ein faires Miteinander umgehen.
Ja, das ist wie Sie empfinden, haben Sie als Liga quasi die Anbieter und die Medien insgesamt so ausgepresst bis zum Maximum, es mehr nicht mehr rauszupressen?
Ich muss es immer wieder betonen, dass ich nicht die Liga bin und auch nicht für die Liga sprechen kann. Ganz im Gegenteil, sondern das ist die Liga ist ja ein Zusammenschluss von vielen Vereinen. Und wenn Sie die Liga ja sehen und kennen, und Steffen Simon hat ja gerade Herr Rummenigge angesprochen, es gibt auch innerhalb der Liga unterschiedliche Auffassungen und Meinungen. Das hat man ja oft auch in den Medien gelesen. Meine persönliche Meinung ist nur, dass ich sage, dass relativ moderat miteinander umgegangen wird hier in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wenn es um den Verkauf von TV-Rechten geht, gerade was den Fußball betrifft. Ich selber glaube, dass der Fußball, und da widerspreche ich Ihnen, Herrn Diegel, die wichtigste Ware ist, die der Sport hat. Und ich sage hier bewusst Ware. Also ich glaube, wenn eine Fußball-Weltmeisterschaft hier in Berlin stattfinden würde mit Spielen und wir hätten 9 Tage oder 7 Tage, dann würden wir das Stadion noch, könnten wir noch 30.000 mehr reinbringen. Und im Vergleich zur Leichtathletik hätten wir dann mehr Leute drin im Stadion, wenn es denn dann stattfinden würde hier in so einem Bereich, was es ja nicht ist. Von daher hat der Fußball natürlich auch eine mächtige und eine starke Position. Und das ins Gleichgewicht zu bringen, das ist die eigentliche Aufgabe, die aber, glaube ich, hier in Deutschland ganz gut funktioniert.
Nein, aus der Sicht der anderen Sportarten geht es wirklich nicht darum, den Fußball in Frage zu stellen. Das wäre auch ein Missverständnis in Bezug auf eine Solidargemeinschaft Sport.
Ganz klar.
Also ich beglückwünsche diese Präsidenten für ihre, vielleicht nicht so Herrn Blatter, aber den deutschen Präsidenten würde ich schon beglückwünschen. Und die deutschen Fans, die kann man nur beglückwünschen, wenn sie nun die Champions League vielleicht auch mit einer neuen Qualität betrachten können. Und ich bin nicht der Programmchef des ZDF und sicher wird heute auch weiter existieren. Nur eines ist klar, wenn öffentlich-rechtliches Fernsehen 50 Millionen ausgibt für die Champions-League-Rechte, dann steht das Geld nicht für den Erwerb anderer Rechte zur Verfügung. Und das ist eine ganz normale kaufmännische Rechnung.
Und wie bewerten Sie das? Sie analysieren immer, aber Sie bewerten wenig.
28 olympische Sportarten haben durchaus in je unterschiedlicher Form spektakuläre sportliche Leistungen dem Publikum zu bieten. Sie haben immer weniger die Chance, im Fernsehen, und das Fernsehen definiert nun mal die Wirklichkeit, was ist relevante Unterhaltung und was ist nicht relevante Unterhaltung, also in dem Bewusstsein der Bevölkerung noch eine Rolle zu spielen. Das hat zur Folge, dass spektakuläre Basketballspiele nachgeordnete Ereignisse sind, eventuell gar keine Berichterstattung erhalten oder im Rechteerwerb sogar so degradiert sind, was in Deutschland bereits der Fall ist. Und sicher haben wir einen sehr spezifischen deutschen Fernsehmarkt, dass man, wenn man übertragen werden möchte, zu bezahlen hat. Also dass man nicht mehr seine Rechte verkaufen kann, sondern dass man bereits zu bezahlen hat. Wir haben im Moment eine Entwicklung unter dem Aspekt der Ungleichheit der Sportarten, die geradezu dynamisch ist. Es gab früher den 32er-Vertrag, da wurden 32 Verbände, die im Deutschen Sportbund organisiert waren, gemeinsam gegenüber ARD und ZDF vermarktet. Und da wurde noch eine gewisse Sendegarantie gewährleistet, allerdings auch zu früheren Zeiten war noch nicht gewährleistet, dass ein Verband dann den Anspruch haben konnte, dass so und so viele Minuten von seinen deutschen Meisterschaften gezeigt werden.
Wenn Sie einen Augenblick das Feld der Diplomatie verlassen und würden Ihre These zuspitzen, was meinen Sie? Was heißt das, wenn so viel Geld ausgegeben wird für einzelne Sportarten, für andere? Wenn Sie eine scharfe, pointierte, klare, eindeutige These formulieren würden?
Dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen dem Auftrag, dem Programmauftrag nicht nachkommt und dass die Intendantin, wenn sie sagt, man müsste endlich nach einer anderen Währung suchen als die Quote. Sie könnte den Begriff schon nicht mehr hören. Da offensichtlich alle sich nur an der Quote orientieren, dann soll sie dieses andere Kriterium zur Bewertung der einzelnen Sportarten einführen. Sie redet ja, es soll ja ein Mixkriterium sein zwischen Quantität und Qualität und der Relevanz des Themas. Aber bislang haben wir das nicht, sondern Diese gesamte öffentlich-rechtliche Berichterstattung orientiert sich derzeit an der Quote.
Okay. Herr Simon, die beiden dürfen jetzt darauf an. Machen Sie zuerst öffentlich-rechtliche Anspruch.
Ja, weil Sie es ja ein bisschen zugespitzt haben wollten, das ist zum zweiten Mal falsch, was Sie gesagt haben. Ich könnte es jetzt auch derbe ausdrücken, aber wir haben ja noch eine Stunde vor uns. Sie haben den 32er-Vertrag, das ist jetzt der 33er-Vertrag, ohne den, der von einer Rechteagentur von ARD und ZDF mit dem Deutschen Olympischen Sportbund abgeschlossen wird. Ohne dieses Geld würde die notwendige Finanzierung und die notwendigen Sportarten für das gesellschaftliche Miteinander große Schwierigkeiten haben zu existieren. Das ist der erste Fakt. Der ist übrigens unmittelbar, bevor das ZDF den Champions League-Vertrag veröffentlicht hat oder da eine Unterschrift geleistet hat, abgeschlossen worden. Genauso wie ein Vertrag von ARD und ZDF über die nächste Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Nur da ist auch...
Kannst du dem Publikum sagen, was die 32 Verbände vom... 33 Verbände, ich sprach vom DSB, deswegen sollten Sie aufpassen, wenn Sie immer gleich als Schulmeister auftreten.
Kann ich Schulmeister, aber Sie...
Also nein. Kein Umwege, sagen Sie direkt was Falsches.
Nein, es ist schlicht, wenn er sagt, das, was ich sagen würde, wäre falsch, dann muss ich sagen, nein, es trifft genau die Realität. Es gab einen 32er-Vertrag, davon sprach ich.
Ja.
Heute gibt es einen 33er-Vertrag. Und da wir ja öffentlich-rechtlich sind... Über dieses System sprechen wir gerade. Können Sie ja dem Publikum sagen, was Sie diesen 32 Verbänden pro Jahr bezahlen?
Nee, kann ich nicht, weil ich es
nicht weiß. Aber 50 Millionen, das sagen Sie. Das sagen Sie, dass Sie
das sage ich nicht, sondern das zitiere ich
gleich
nochmal aus der Zeitung. Ich werde hier heute Abend keine Zahlen kommentieren. Okay. Nur Ihre zweite These, das ist die Behauptung, ist die entscheidendere, dass ARD und ZDF, ich kann hier nur für das ZDF sprechen, nur Sportarten unter Quotengesichtspunkten übertragen. Das ist schlichtweg nicht richtig. Es gibt genug Sportarten, das wissen Sie so gut wie ich, Sie sind häufiger auf solchen Podien, die das ZDF übertragen hat, von olympische Sportarten, von Triathlon über Rudern, über Turnen, andere, die man einfach nicht bei dieser These, wenn Sie die überprüfen, nein. Da wissen alle Programmmacher, der Steffen Simon weiß das genauso gut wie ich, wenn wir diese Sachen übertragen.
Herr Fuhrmann, dass Sie das nicht wurden Sendungen wie Sport unter der Lupe aus dem Programm genommen mit der Begründung, die Quote reicht nicht? Warum wurde eine andere Sendung, die einmal durchaus ein beträchtliches Niveau hatte, bei Ihnen, in Ihrem Sender, aus dem Programm genommen, weil man sagte, intern die Quote reicht nicht. Ich kenne keine Kommunikation mit Fachleuten, und zwar denen, die das Fernsehen machen, die nicht ihre Arbeit ständig selbst an der Quote messen. Nicht der Zuschauer misst die Arbeit an der Quote, sondern diejenigen, die das Fernsehen intern bewerten. Okay. Ihre Chefs bewerten sie an ihrer Quote, die sie
erreichen. Das beschreibe ich doch gar nicht.
Ja, und deswegen sollte man mal endlich begreifen, wir haben hier Quotenfernsehen.
Alles klar, Herr Simon sollte aber auch jetzt antworten, weil ja immerhin der Anspruch öffentlich-rechtlich abqualifiziert worden ist. Das ist ja harter Tobak. Würden Sie sehen, dass Sie diesen Anspruch schon quasi verloren oder vergessen haben in der Sportberichterstattung?
Zunächst mal möchte ich hier klarstellen, dass ich großen Respekt vor der Person Professor Diegels habe, vor seinen Leistungen für den Leichtathletikverband. Aber ähnlich wie andere Sportfunktionäre, diese Polemik, die er immer wieder führt, unter seinem Niveau ist, weil sie völlig faktenfrei ist. Völlig faktenfrei. Jetzt brauche ich mal ein paar Minuten.
Ja, kriegen Sie.
Weil Sie haben eben völlig vergessen, dass wir Sport Insight gerade beim WDR-Fernsehen eingeführt haben. Übrigens eine Sendung, die im Schnitt 2,9% macht. Gebe ich hiermit öffentlich bekannt. 2,9%. Da ballern wir einen Großteil unseres Jahresetats rein, weil uns Sport, Hintergrundberichterstattung extrem wichtig ist. Sie führen Sport unter der Lupe an, ZDF Sportspiegel. Leider vergessen Sie diese eingeführte Sendung seit 3 Jahren. Schade. Ja. Passt auch nicht in Ihr Konzept, ist klar. Aber Moment, jetzt kommen wir mal dazu, weil ich nämlich wirklich diese Diskussion, jetzt tut mir Herr Seppitz leid, Herr Tognoni, weil es jetzt ein bisschen abgeht, weg vom Fußball, aber die Haltung, nicht nur von ihm, sondern auch von unserem DOSB-Präsidenten, der leider Gottes, seitdem Herr Kraus die Seiten gewechselt hat, dann auch erst das Gute und das Böse gleichzeitig. Er ist ja nicht nur DFL und Hertha BSC, er war vorher derjenige, der Dr. Thomas Bach beraten hat. Und ich wünschte mir, er wäre immer noch so gut beraten wie zu Zeiten von Gerd Kraus, der so eine Argumente auch gerne anführt, dass wir unseren Auftrag nicht ausführen, dass wir die Vielfalt des Sports kaputt machen. Ich sage, es wäre schön, wenn der Sport sich irgendwann mal selbst hinterfragen würde. Ich bin da in Nordrhein-Westfalen, ich sagte ja, ich bin für die Berichterstattung in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, mit meinem Landessportbund ein Stück weiter. Mal ein paar Fakten. Wir haben im letzten Jahr das EHF-Pokalfinale zwischen dem TBV Lemgo und Schaffhausen aus der Schweiz übertragen. Ein europäisches Handballfinale, eine Sportart, die 2007 beim WM-Finale 22 Millionen Menschen erreicht hat. Haben wir ohne Konkurrenzprogramm an einem Samstagnachmittag Hin- und Rückspiel 2 Wochen auseinander übertragen. Jetzt frage ich Sie, wie viele Menschen gucken sich das an? Hinspiel 10.000, Marktanteil 0,6%. Rückspiel 20.000, Marktanteil 0,7%. Pferdesport übertragen wir Stunden und Aberstunden im Programm. 2010 durchschnittlicher Marktanteil 2,8%. Stundenlang. Rund um Köln ein Radrennen. 4,6%. 6 Stunden lang. Köln-Marathon. 4,6%. Münsterland-Giro. 1,0%.
Was ziehen Sie für eine Konsequenz aus
Moment, Zahlen? Moment, ganz kurz. Weil es immer heißt, wir sind quotenorientiert und wir würden nur Sportarten übertragen, die quotentechnisch wichtig sind. Hier fand kürzlich eine Turn-Europameisterschaft statt. In ARD und ZDF gelaufen, 7,5%. Weltcup-Finale der Springreiter in Leipzig am vergangenen Wochenende, 5,4%. Dürften wir alles nicht machen, wenn wir quotenorientiert wären. Machen wir aber. Machen wir ganz kurz. Und die im ersten und im dritten. Und ich bin zum Glück mit meinem LSB inzwischen soweit. Turnen und Weltcup-Finale war im ersten Programm am letzten Wochenende, beziehungsweise vor 3 Wochen, Turn-Europameisterschaft hier in Berlin, haben Sie vielleicht bemerkt, ist im ZDF und auch in der ARD breitflächig übertragen worden. Das ist immer so schön, weil diese Fakten werden immer vergessen bei dieser Polemik, die gegen uns läuft. Und was ich gerne mal von Sportfunktionären hören würde, ist, okay, es gibt möglicherweise mehr als 10.000 Menschen, die in NRW Handball spielen. Mobilisieren wir die doch mal, dass die sich ihren eigenen Sport angucken. Und genau das schaffen wir.
Herr Diegel,
wir schaffen es nicht, dass sich die Sportler ihren eigenen Sport angucken. Und so droht uns tatsächlich, in NRW ist es schlimmer als anderswo, weil wir haben 14 Profivereine, eine Monopolisierung durch den Fußball. Ich versuche als Programmmacher dagegen anzukämpfen, kriege aber permanent Tritte in Unterleib von Sportfunktionären, die mir sagen, ich bin eigentlich ein Totengräber des Sports und möchte ja nur Fußball. Das ganze Gegenteil möchte ich. Ich möchte nur irgendwann mal eine Diskussion im DOSB, dass man die Sporttreibenden dazu bekommt, ihre eigenen Sportarten zu gucken. Und das ist etwas, was nicht möglich ist im Moment.
Herr Diegel,
und das ist
ein Ihre Gegenrede.
Ja, dieser Zahlenbericht von Ihnen belegt ja, dass Sie quotenorientiert sind. Und zwar nicht, weil ich jetzt Funktionär bin, sondern ich bin nun mal Soziologe und Analytiker. Denn Ihre Währung ist der Marktanteil und die Quote. Und um innerhalb Ihres Programms die einzelnen Einheiten, die Sie senden, einzuordnen.
Aber ich würde das nicht übertragen, wenn ich das als
einzige nur, dass Sie einmal sehen, dass Sie offensichtlich mit Quoten arbeiten. Und die Quote wird auch zum Wertmaßstab. Was ist erfolgreiches Fernsehen und was ist weniger erfolgreiches Fernsehen? Das ist nicht polemisch und nicht gegen Sie gerichtet, sondern das ist ein objektiver Sachverhalt bezogen auf das Fernsehen. Das ist ausgesprochen typisch in Deutschland. Das ist nicht überall in der Welt so. Allerdings werden Marktanteile weltweit gemessen.
Und wie erklären Sie sich, dass diese Sportarten, die er zitiert hat, kaum Resonanz finden?
Zunächst einmal ist Fernsehen auch in vieler Hinsicht selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich etwas immer wieder zeige, dann werden die Leute das auch immer mehr mögen. Und das ist nun mal bei einem Massenpublikum der Fall. Wir sprechen von einem Massenphänomen beim Fernsehen. Und es geht um die Bindung von Massen. Und Massen reagieren nach diesem Gesetz. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass alles, was spektakulär inszeniert ist, die Massen bindet. Und man sieht ja auch, dass man dabei in der Gefahr ist, nicht so sehr das öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber es gibt durchaus Sportprogramme, die hier auch mal unter ethischen Gesichtspunkten zur Diskussion zu stellen wären, wenn man sieht, welche Kämpfe und Schlachten und angeblichen Wettkämpfe zur Darstellung gebracht werden unter der Rubrik Sport. Da müssen wir auch mal über DSF sprechen und über Privatsender, was hier inhaltlich mit dem Medium Sport gemacht wird. Aber man hat ja nun auch gesehen, wenn sich öffentlich-rechtliches Fernsehen einer Sportart annimmt, gemeinsam mit der Sportart, dass die Sportart durchaus ihre Gruppen finden kann, welche die sie interessant finden. Also Biathlon ist eine Sportart, die man immer gerne mit anführt in diesem Zusammenhang. Mhm. weil Fernsehen und die Sportart selbst, die Verantwortlichen, die Sportart so neu gestaltet haben, dass sie offensichtlich auch ihre Zuschauer finden konnte.
Aber zum Beispiel, Herr Simon, Sie machen Sport Insight. Das ist ein wunderbares Programm, exzellente Filme, super gemacht. Sie haben 2,9 gesagt. Ich hatte jetzt schon mal andere Quoten gelesen, teilweise noch bitterer nach unten. Ich habe auch schon mal 0,9 gelesen bei manchen Sendungen. Was ist Ihre Erklärung, warum so ein Top-Qualitätsprodukt im Journalismus nicht ankommt?
Weil es dafür ein kleines Publikum gibt. Das ist ein Special Interest. Ja? Warum sitzen wir jetzt nicht im... Gibt es das ICC überhaupt noch? Ich bin so lange aus Berlin raus. Ja. Und warum sitzen jetzt hier nicht 5.000 Leute?
Wir sind ja ganz zufrieden das, schon.
Ja, finde ich auch toll. Sehr bemerkenswert. Aber das ist eben so. Das ist ein Special Interest.
Ja.
Und ich bin übrigens auf diese 2,9% sehr stolz. Gut. Und auf die 300.000, die sich das Woche für Woche angucken.
So, und warum,
das ist etwas, was mir viel wert ist.
Um nochmal die Gegenposition vorzutragen. Warum investieren Sie jetzt für relativ dubiose Boxer 54 Millionen Rechte? Warum machen Sie das? Das passt irgendwie nicht in Ihre Argumentation rein.
Ich als Person, Simon.
Sie als Person und ja. Funktionär, der Ansager ist in der Sportberichterstattung der ARD.
Ja, Ansager?
Ansager. Die anderen Chef. Sind der Chef. Ansager so, heißt und Schnipselmann. RBB ist dann Schnipselmann. Ansager und Schnipselmann.
Ja, also mir geht es jetzt wie ein Fuhrmann. Ich habe keinen dieser Verträge gesehen. Ich kann insofern die Summe nicht bestätigen. Ich weiß nicht, ob Herr Schächter in der Berliner Zeitung die Summe bestätigt hat.
Nee, aber es liegt in den Gremienvorlagen. Versuchen Sie einfach mal, sich den Fakten zu nähern, die Sie alle kennen.
Also, Fakt.
Ja. Das ist doch so, er weiß doch haargenau Bescheid. Moni ruft ihn, tragen Sie vor, was machen wir da, wie lösen wir die Boxgeschichte? Ja, wir reden doch hier über das Boxproblem, um einfach das mal aus allen Seiten auszuleuchten. Da wird viel Geld in die Hand genommen. Ja. Die Gremien kritisieren das, von da ist das eine öffentliche Angelegenheit. Ja.
Also dieser Boxvertrag ist diese Summe, die da rumgeistert, ich weiß nicht, ob sie stimmt, ist eine Maximalsumme. Wir reden über einen Zeitraum von 3 Jahren. Es kann sein, dass die Hälfte gezahlt wird. Es kann sein, dass ein Drittel gezahlt wird. Es kann sogar theoretisch sein, dass gar nichts gezahlt wird. Gut, wenn die Gremien nicht zustimmen. Sie ist extrem erfolgsabhängig. Diese Summe ist, wie gesagt, eine Höchstsumme. Wenn nicht eine gewisse Anzahl an WM, EM-Kämpfen ist, wird das stark reduziert. Wenn eine Anzahl an Boxkämpfen nicht zustande kommt, wird das stark reduziert. Wenn in diesem Vertrag gibt es tatsächlich, da haben Sie recht, eine extreme Quotenvorgabe, die sehr hoch ist. Ja, da müssen, glaube ich, irgendwas 18% oder 20% erreicht werden. Wenn die nicht erreicht werden, ist der Vertrag sofort null und nichtig. Warum macht man sowas? Motivation. Es ist eine Sportart, die tatsächlich eine Tradition im Ersten hat. Man erinnert sich mit verklärten Augen, wie man gemeinsam mit seinem Vater aufgestanden ist und um 3 Uhr nachts Muhammad Ali geguckt hat. Ich räume ein, die Qualität der heutigen Boxer ist nicht Muhammad Ali. Sie hat aber insofern eine Tradition. Hier gibt es einen Markt. Wir bedienen damit ein Publikum, das wir ansonsten tatsächlich, das sagen uns unsere Marktforscher, mit dem Ersten nicht mehr erreichen. Das hat viel Resonanz in den neuen Bundesländern, wo wir ganz schwache Sehbeteiligung haben. Aber auch das sind Gebührenzahler. Insofern bedient man die da mit etwas und führt sie an das Erste, wenn man Glück hat, heran, dass sie uns überhaupt mal wieder wahrnehmen. Und gut, darüber hinaus, unseren internen Argumentationspapieren kommt dann auch mal das Argument, dass es ein Stück weit integrativen Charakter hat, weil die Burschen, die dort als Kämpfer auftauchen, die Gyms füllen, die Vorbild für andere sind, die dann als Jugendliche in diesen Sport reingehen, würden möglicherweise sonst noch auf ganz andere Ideen kommen. Das sind Argumente, die wir in dem Fall anführen. Wie gesagt,
gut investiertes Geld.
Keine Ahnung, ja, ob's, ich weiß wirklich nicht, ob die Summe so hoch ist, weil es ist eine Produktion
des
Mitteldeutschen Rundfunks und meine Intendantin zeigt mir tatsächlich nicht jede Gremienvorlage. Dann wissen Sie mehr als ich, weil ich musste dazu nichts schreiben, insofern
ist mir das nicht vorgelegt worden. Und wie erklären sich das sogar Gremien, die ja sonst sehr, sehr kommod sind und zurückhaltend, plötzlich bei dieser Summe nervös werden und dagegen arbeiten? Wie erklären Sie sich das?
Nein, aber ich würde gern auch, gleich sein Moderator spielen.
Kurz nein, in ihre nein, nein, das ist nicht Ihr Job. Das ist nicht Ihr Job.
Nein, aber ich würde gerne fragen, und das ist doch wirklich eine wichtige Frage. Hier gibt es ja einen Experten für die Anti-Doping-Berichterstattung.
Dazu kommen wir noch.
Und ich würde doch gerne wissen, wie das verträglich ist, wenn man Profiboxen darstellt. Ihr Intendant ist heute, so steht es in den Zeitungen, ist damit begründet, dass diese Sportart olympisch sei. Er meint wohl das Amateurboxen, also würde ich auch gerne mal was richtigstellen. Und er sagt, mit diesem Boxen könnte man den Menschen in den neuen Ländern gerecht werden. Ich halte dies für eine Diskriminierung und ich halte dies für eine Legitimation, die zumindest auf den Prüfstand gestellt werden muss.
Herr Fuhrmann, ZDF, ich will nur aber gerade ergänzen, ZDF verzichtet sogar auf Boxen, weil sie das Geld brauchen für die Champions League. Genau. Steht hier in der Berliner Zeitung.
Ja, das steht in der Berliner Zeitung. Das ist auch durchaus richtig, das so zu betrachten. Sie werden auch, wenn Sie sich irgendwann in den kommenden Monaten, im kommenden Jahr daran erinnern, dass Sie heute Abend hier diesen Herrn zugehört haben und Herr Leif wird es dann wieder in der Berliner Zeitung oder irgendwo anders lesen, dass weitere Sportrechte verkauft werden. Also, dass der Wettbewerb, die Bundesliga wird in diesem Jahr ausgeschrieben, wenn ich das richtig, weiß jetzt die Details nicht mehr, dann werden Länderspiele, die fallen auch nicht vom Himmel, die DFB-Pokal, Fußball-Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, das sind alles Riesensummen, wenn man das addiert, das wird jetzt alles kommen. Und ich finde, einem Unternehmen steht es gut an, das ZDF hat das auch unter strategischen Überlegungen gemacht, zu sagen, wir machen nicht mehr Boxen. Boxen ist in den Gremien noch nie populär gewesen, auch im ZDF nicht, weil das hat natürlich so ein bisschen Git-Faktor, das ist auch so ein bisschen Proll. Das schätzen Gremien, glaube ich, nicht so sehr. Das ist mehr eine Vermutung. Und da hauen sich die Leute und am Abend, und da könnte man doch dann einen anderen Sport zeigen. Da wird dann, kommt die Diegelsche Argumentationsmaschine wieder rum. Da wird Geld für Boxen ausgegeben und nicht für,
stehen Sie zu der Argumentation, selbst wenn Sie jetzt professionell entscheiden würden, sind Sie froh, dass die ARD so viel Geld dafür ausgibt, weil es eine Fehlinvestition ist?
Das ist keine Fehlinvestition. Unter strategischen Gesichtspunkten. Und ich will jetzt hier, um Gottes Willen, ich glaube, da würden wir die Damen und Herren hier langweilen, keine philosophische Quotendiskussion führen. Aber jeder, der hier sitzt, zahlt im Monat 17,98 Euro, damit es ARD und ZDF gibt. Damit haben wir auch eine Verpflichtung, eine Grundversorgung zu haben. Und dazu gehören auch populäre Sportarten. Das finde ich völlig legitim. Ich finde es keine Fehlinvestition, finde es aber nachvollziehbar, weil das Geld auch für die öffentlich-rechtlichen Sender nicht vermehrbar ist, zu sagen, wir konzentrieren uns auf bestimmte Dinge. Und das ZDF hat nicht nur auf Boxen verzichtet, sondern auch auf andere Sportrechte. Und jetzt werden wir mal schauen, das meine ich damit, wie man in dem Jahr sich das anschaut, wenn alle anderen Rechte vergeben worden sind.
Herr Simon, Sie kennen ja das Thema sehr genau. Wie erklären Sie sich, dass jetzt die Boxfrage ausgerechnet beim MDR gelandet ist? Nicht nur, weil da die Ostler so gerne boxen, sondern der wahre Grund ist doch, dass andere Intendanten aus dem Westen dieses Thema nicht in die Gremien bringen wollten. Noch nie gehört.
Als im Jahr 2000 diese Boxrechte das erste Mal erworben wurden, war es schlichtweg so, dass der Mitteldeutsche Rundfunk damals keine populäre, wir nennen das intern Federführung, also einen Produktionsauftrag hatte. Und dieses Thema populär und erfolgreich war und sich darum beworben hat und den Zuschlag erhalten hat.
Wie ist Ihre politische Prognose? Werden die Gremien diesmal Kante zeigen oder werden sie, wie das im Jargon heißt, die Gremien ausreichend massieren?
Fällt mir schwer zu sagen. Ich habe da keinen Einblick. Ich hoffe, dass wir uns mit unseren Gremien einigen und dass wir den Vertrag abschließen.
Wäre das sonst eine Niederlage?
Das wäre in vielerlei Hinsicht einfach unschön, weil es eine Konfrontation und eine Eskalation wäre, die auch für künftige Sportrechteverhandlungen einfach belastend wäre.
Auch mit anderen Sportarten?
Ja, natürlich.
Also es ist eine symbolische Sache auch ein Stück weit, wie verhandlungsstark man ist. Aber umgedreht hätten Sie 50 Millionen mehr in der Kasse und könnten mehr Sport Insight und andere Sachen machen.
Ich kriege Sport Insight auch so ganz gut finanziert.
Aber Sie würden keine Prognose wagen, ob die Gremien diesmal stehen und sagen, hier ist jetzt eine Schmerzgrenze, die Sie überschreiten mit dem Boxen.
Ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, dass wir uns da mit unseren Gremien einigen.
Okay. Jetzt ist es ein bisschen dunkler geworden. Wir kommen zu unserem zweiten Komplex des Abends und können einen kleinen Film zeigen, den wir vorbereitet haben. Und zwar ist das sozusagen der Pate für unser Themenbereich, Gefangen in der Mixed Zone, ein Film des SWR. Der Redaktionsverantwortliche ist da. Wo ist CD? Mal gerade zeigen. CD hat uns den Film mitgebracht. Und vielleicht sagst du ein Wort, was der Film uns zeigt, weil er ist extrem investigativ und zeigt Ihnen eine Welt des Sports, die Sie noch nie gesehen haben.
Das ist eigentlich unser normaler
Name. Genau. Der Film Seuchenvogel und hoffentlich mit Lautstärke. Muss man nicht genau zuhören.
Manche haben Angst davor, Angst vor mir. Das ist Jürgen Klopp und jetzt schauen wir mal, ob das noch funktioniert.
Seht ihr, Jürgen Klopp ist vor allem eins, abergläubisch.
Ich würde dir gerne viel Glück wünschen, Klopp, aber du weißt, es hilft nichts.
Immer wenn ich als Reporter bei Auswärtsspielen im Stadion bin, dann kann er nicht gewinnen. Über 50 Mal ist das schon passiert. Für alles, was im Spiel seiner Mannschaft nicht funktioniert, macht Klopp mich verantwortlich. Zum Beispiel dafür, dass Barrios hier nur den Pfosten trifft. Dabei habe ich vor dem Spiel den Ball noch nicht mal berührt. Manchmal bringe ich ihm sogar Glück, oder wie ist es sonst zu erklären, dass Christian Tiffert nur die Latte trifft. Aber das will Klopp ja nicht wahrhaben.
Oh, leck mich am Arsch. Wirklich ohne Witz, der hat dir eine Interview gegeben, da habe ich Bock drauf wie Zahnweh.
Zahnweh? Warum denn? Ich habe doch dafür gesorgt, dass Ivo Iličević nicht getroffen hat. Aber für Klopp habe ich nur verhindert, dass Mario Götze die Pille einfach ins lautere Tor macht. Klopps selektive Wahrnehmung. Lewandowski hat Ivo Iličević nicht gefoult. Und meine Anwesenheit hat es verhindert, dass der Schiri hier ein Handspiel von Petzos und damit Elfmeter für den BVB pfeift. Für das 0:1 der Borussia dagegen, dafür kann ich nichts. Das hat der Sven Bender ganz allein gemacht. Und weil das so ist, kann der Jürgen Klopp sich auch darüber freuen. Glücksmomente und der Flutlichtreporter, das geht halt gar nicht zusammen in der heilen Fußballwelt des Jürgen Klopp.
Musst du hierher oder was? Verstehe ich echt nicht. Seuchenvogel. Da habe ich einmal einen Punkt geholt oder irgendwas gemacht, wenn du da warst.
Der Seuchenvogel hat dann auch noch dafür gesorgt, dass neben Subotic mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wird. Mann, oh Mann, bin ich ein Unheilsbringer. Dabei war das gar kein Foul, sagt Klopp zu Recht. Ja, und das Schlimmste ist, ich habe dafür gesorgt, dass es in der Nachspielzeit 13 schlug. 13? Na, die Unglückszahl schlechthin. Und das 13. Gegentor für Borussia Dortmund in dieser Saison war es ja auch. Es war kein genialer Moment von Jan Moravec, sondern schlicht und ergreifend mein schlechtes Karma. Glaubt Jürgen Klopp und ist bedient. Es bleibt halt dabei, er kann einfach nicht gewinnen, wenn dieser Flutlichtreporter im Stadion ist. Und dabei wollen andere sich meine Aura schon zunutze machen.
Ich habe, glaube ich, 50 Spiele von Jürgen Klopp auswärts gesehen, er hat nie gewonnen.
Ja, aber jetzt in der Zukunft, unsere nächsten Gegner, Slomka auch dabei gewesen. Dann
nee, es war nur Klopp.
Dann sind sie herzlich in Hannover eingeladen.
Danke.
Oh, leck mich am Arsch, wirklich ohne Witz, der hat dir eine Interview gegeben, da habe ich Bock drauf, wie Zahnweh. Also vor dem Spiel hast du blöd lachst. Musst du hierher oder was? Verstehe ich echt nicht. Seuchenvogel. Da habe ich einmal einen Punkt geholt oder was? Irgendwas gemacht, wenn du da warst. Ich habe 50 Leute beim SWR und du kommst, um Spaß zu haben und lachst mich vor dem Spiel noch. Tut mir leid, kannst du auch nicht ändern.
Ich kann auch nichts dafür.
Ja, und deswegen gibt es auch keinen Anruf.
So. Ja, das sollte...
Nach der Entertainment.
Ja, das war Entertainment. Es gibt die Kurzfassung auf YouTube ohne den ganzen Kram drumherum. Da sieht man auch, dass es durchaus ernst ist, dass Klopp ihn durchaus ernst angegriffen hat. Aber was wir eigentlich diskutieren wollten, war die Frage, wie Journalisten in der sogenannten Mixed Zone arbeiten. Da regeln Sie ja sozusagen in einem Codebook genau die Einzelheiten. Wie sehen Sie das? Sie haben Herrn Bach beraten. Wie sehen Sie das, wie Sie vertraglich mit den Sportjournalisten umgehen?
Ich weiß jetzt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Tut mir ein bisschen leid, aber ich habe das übrigens auch nicht als Angriff gesehen. Also ich musste auch schon mal auf die Tribüne, weil ich ein Seuchenvogel war. Also deswegen wundert mich das
okay,
nicht.
Aber jetzt mal
aber glaube,
das Regelwerk, was Sie voraussetzen. Wie würden Sie das interpretieren?
Ganz normal und in der heutigen Zeit gar nicht mehr anders möglich.
Also Interviews müssen ganz klar vor den Werbeemblemen nach einem gewissen Blickwinkel und nach einer gewissen Perspektive aufgezeichnet werden. Das heißt, man darf als Sportjournalist überhaupt niemanden etwa am Rand, sonst wo...
Das ist ja absoluter Unsinn, was Sie hier erzählen. Ja? Wieso dürfen Sie das nicht?
Weil es in den Regeln, die ich gerne zeige, die auch nachzulesen
können
sind,
genauso normiert. Das ist ein einfacher Thema, dass das Regel besagt ja nur, dass es eine ganz klare Geschichte ist für die Rechtehalter, wenn man nach dem Spiel vom Platz runter in die Kabine geht, dass es dann ein Erstzugriffsrecht gibt und so weiter und so fort, was ich ganz normal empfinde. Danach gibt es eine Pressekonferenz und danach steht der Trainer auch jedem anderen noch zur Verfügung.
Also von und daher, mit beliebiger Länge.
Eine beliebige Länge, die haben ja auch keine beliebige Länge. Es ist genau geregelt, wie lange die sein dürfen, die Dinge. Die dürfen 90 Sekunden sein. Ja. Wenn sie länger sein, dann geht der Pressesprecher normalerweise rein und sagt so, jetzt mal Schicht. Und das hat auch einen ganz normalen Grund, aus einem ganz einfachen Grunde. Sie haben ja ein blindes Vertrauen hier in das geschriebene Wort der Zeitung, weil die Zeitungskollegen sitzen in der Pressekonferenz, die wollen ja keine Stunde warten, bis die anderen kommen. Ah. Weil dann können sie nämlich nichts mehr schreiben darüber. Also es ist ganz normal, dass man bei der Masse an Medien, die man heutzutage im Fußballspiel hat, dass man das irgendwo regeln muss. Es geht gar nicht anders.
Also das System sozusagen, auch dass man nicht direkt am Spielfeldrand auch Interviews machen darf, das finden Sie alles in Ordnung?
Es gibt einen für den Rechtehalter, Sky zum Beispiel macht das, T-Entertain macht das auch oder Liga Total. Also ist das ganz normal. Wollen Sie da 50 Fernsehteams stehen haben?
Okay. Das machen da machen Sie überhaupt nichts. Dann kriegen Sie überhaupt kein Interview Wort, weil Sie noch einen Zug früh nehmen müssen. Wie sehen Sie das als Praktiker oder als Kommentator, wo Sie ganz normal journalistisch arbeiten, was die Liga Ihnen auferlegt an Regeln?
Ja, natürlich geht uns das ein Stück weit auch total auf den Wecker, aber wir kriegen diese Geister, die da gerufen wurden, auch nicht mehr zurück. Das hat natürlich was damit zu tun, das ist übrigens nicht nur beim Fußball so, das ist bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft genauso, das ist letztendlich bei allen großen Sportevents, wo es ein hohes mediales Aufkommen gibt, wird das immer knallhart reguliert, das ist beim Fußball dann wirklich wie anderswo auch. Interessanterweise bei diesem Film, der arme C.D. Gerke, er hat es dann leidvoll erfahren, weil er die ganze Wucht und Macht der DFL da um die Ohren bekommen hat. Interessanterweise, dieser Film hat wirklich richtig Theater bedeutet, wo der SWR kurzzeitig davon bedroht wurde, mit seinen Reportern aus den Bundesliga-Stadien ausgesperrt zu werden. Und was haben sie ihm vorgeworfen? Diese Passage, wo Jürgen Klopp in diesem Gang auf den Kollegen zuläuft. Das darf man nicht drehen. Vor der Interviewwand, das darf man drehen. Aber da war ein klarer Regelverstoß und aufgrund dieses einen Bildes, ja, Klopp im Kabinengang, haben Sie gesagt, so, Freunde, und noch einmal und ihr seid draußen.
Wie bewerten Sie das?
Das bewerte ich natürlich als höchst unfreundlichen Akt. Ich habe mich damals auch mit eingeschaltet, um da die Wogen ein bisschen zu glätten, weil das natürlich auch dann in solchen Momenten formalistisch gehandhabt wird, dass es inakzeptabel ist. Und da geht es dann auch wirklich um journalistische Freiheit, wo ich sage, passt auf, Freunde, wenn ihr so eine Bilder seht, dann dreht ihr die einfach auch. Ja. Dann nehme ich das noch in Kauf, wenn es dann hinterher Theater
gibt. Und woher kommen die Geister, die Sie da eben beschworen haben, woher kommen die eigentlich?
Die kommen in uns allen, die wir Journalisten sind. Je höher ein mediales Aufkommen ist und je mehr Kollegen zu solchen... Überlegen wir heute, heutzutage eine Pressekonferenz mit Joachim Löw vor einem Länderspiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Schülerzeitungen ihre Leute dahin schicken. Da wirst du wahnsinnig. Das sind 200 Menschen. Und dass man das nur mit knallharten Regularien irgendwann nochmal überhaupt handhaben kann, dafür habe ich dann sogar auch Verständnis.
Ja. Aber macht die ARD, die ja im Grunde der Verfassung und im Prinzip in der Pressefreiheit verpflichtet ist, unterschreibt sie nicht Verträge mit Regularien, die wirklich schon weit über das Normalerträgliche hinausgehen und bezahlt dafür noch große Millionenbeiträge?
Also wenn es jetzt darum geht, dass ich ein Interview nur von der Interviewwand führen darf, dann ist es übrigens etwas, wo wir jahrelang gegen angekämpft haben, genauso wie gegen LED-Werbung im Stadion. Wir führen da permanent unsere Rückzugsgefechte und am Ende verlieren wir sie, wir zögern bestimmte Dinge nur hinaus. Aber da sage ich, das kann ich mit meinem journalistischen Selbstverständnis gerade noch vereinbaren, dass da so eine blöde Sponsorenwand zu sehen ist, weil letztendlich geht es um die Fragen, die ich diesem Jungen stelle. Und die kann ich nach wie vor so freistellen,
aber
wie ich
möchte. Sie unterschreiben Verträge, die selbst manchen Justiziaren, mit denen ich gesprochen habe, nicht passen.
Ist das so?
Ja. Echt? Die finden das so, wer das ist, ist egal, aber sie finden das Ausmaß der Regulation der journalistischen Arbeit schier unerträglich. Wie ist Ihre Einstellung?
Also, kurze Differenzierung, da komme ich zu einem Punkt. Solange es öffentlich zugängliche Pressekonferenzen gibt, und die gibt es nach wie vor in der DFL, also in diesem Fall hätte der Kollege vom SWR da hingehen können und trotzdem noch eine Frage an Jürgen Klopp stellen können. Solange es die gibt, sind wir noch an der Linie. Trotzdem gibt es eine, nach meiner Einschätzung bei der Deutschen Fußballliga, die ist jetzt hier nicht vertreten, die wird auch nicht durch Herrn Kraus vertreten, da können Sie ihn wirklich nicht dazu machen, eine Tendenz, das Produkt Fußball-Bundesliga, wie die das betrachten,
klinisch sauber zu machen. Es steht in den Verträgen drin, ich habe mich bei meinen Kollegen auch noch mal erkundigt, dass man diese Szene, von der Steffen Siemann eben gesprochen hat, die jetzt hier ganz lustig wirkt, das hätte ja auch was Ernstes sein können, dass da irgendwie eine Rangelei ist, dass man die nicht zeigen darf. Das wird in den Ausführungsbestimmungen nicht so hart gehandhabt, aber man muss ja immer vom Extremfall ausgehen. Für mich ist da eine Linie tangiert, das ist schwierig, aber man muss da das komplette Bild sehen. Es gibt öffentlich zugängliche Pressekonferenzen, und wo man auch dementsprechend unangenehme, harte Fragen stellen kann. Jürgen Klopp kann dann immer noch sagen, dir solchen Vogel, das war ja alles, wer Klopp erlebt und kennt, Erregung und lustig, und das war ja wirklich einfach Entertainment. Da ging es nicht um eine ernste Sache, aber man muss von einer ernsten Sache ausgehen, kann man die Frage stellen. Trotzdem, ich empfinde das als problematisch, schwierig. Diese Verträge sind so, und die DFL, nun ist keiner der Vertreter da, nochmal, Herrn Kraus, können Sie dann nicht dazu machen.
Sind die Verträge rechtswidrig?
Die werden doch geprüft von den Justizialen. Wenn Sie da mit ARD-Anstalten reden, Justizialen, oder mit dem ZDF-Justizialen, die können ihre Bedenken kundtun. Trotzdem, man weiß ja, was man da unterschreibt. Da stehen die Sachen drin. Ich bin kein Jurist, ich kann es nicht beurteilen. Ich finde es eine problematische Entwicklung im Sinne dieses tollen Gemeinschaftserlebnisses Fußball, wo die Emotionen dazugehören, wenn das kanalisiert, klinisch sauber. Ich verstehe die wirtschaftlichen Aspekte mit den Wänden. Ich verstehe auch den organisatorischen Grund, den meinte Steffen Siemann eben. Wenn ein normales Fußball-Bundesligaspiel ist, ist da Sky, Liga Total, die ARD, das ZDF und bei großen Spielen dann noch Auslandsvertreter. Und die schicken alle
Teams. Wenn Shinji Kagawa spielt, sind noch 6 japanische Teams da. Also, ich muss ganz kurz,
bevor Sie weggehen, sagen Sie uns noch, gibt es da in den Verträgen Korrekturbedarf?
Ich fürchte, wir kriegen es nicht mehr zurückgedreht. Ich hätte gerne mehr Freiheiten. Ich würde auch gerne auf Tribünen drehen dürfen. Ich würde mich mit meiner Extrakamera, wir haben immer eigene Kameras im Stadion, hinstellen wollen, wo ich dürfte. Und da bin ich aber auch Realist. Ja. Da aber lächelt
es,
er.
Es ist quasi ein Verhältnis,
ich find's,
man kann nichts dagegen machen.
Ja, also ich ziehe mal einen anderen Vergleich, wenn Sie schon so fragen. Ja. Der Fußball hat zum Fernsehen eigentlich ein Verhältnis wie ein Freier zur Hure, nur dass die Hure zahlt.
Das ist ein ganz guter Vergleich.
Das trifft es manchmal. Mhm. Ich muss mich ganz herzlich entschuldigen, meine Damen und Herren. Ich bin eigentlich nur der Vertreter des Vertreters. Eigentlich sollte Herr Harris kommen, dann sollte Herr Berghauske kommen und am Ende bin ich hier im Charme erlegen. Auf diesem Informationsweg hat man schlichtweg vergessen, mir zu sagen, dass die Veranstaltung 2 Stunden dauert. Und ich habe Charlotte Mathilda Simon hoch und heilig versprochen, dass ich sie morgen früh in Köln zur Schule bringe. Ich muss einen Zug kriegen, also nicht böse sein. Ich hätte auch gerne die Diskussion mit Ihnen noch länger geführt, aber ich bitte um Verständnis, wenn ich jetzt diese Taxe da draußen
Rest nehme. Können Sie dann wieder online anschauen, wie es noch ausgegangen ist. Wir werden Ihr Hurenbeispiel im Ohr behalten, um das so ein bisschen zu resonieren. Also vielen Dank und gute Reise. Aber vielleicht an Hajo Seppelt aus einer nur ganz kurz, ich möchte einfach nur mal eine journalistische Stimme von jemand haben, der auch andere Sportarten bedient. Wie sehen Sie das, dieses Reglement? Sie sind ja auch im Sportnetzwerk aktiv. Wie bewerten Sie das, dass man quasi den Kollegen doch sehr genau vorgibt, was sie dürfen, was sie nicht dürfen?
Also ich finde es erstmal bemerkenswert, dass wir jetzt ja über eine Stunde reden über Ökonomie, über Marktanteile, über Quoten, über bei Netzwerk Recherche übrigens und über Entertainment,
über Informationen,
Journalismus, oder? Nach meinem Eindruck bisher eigentlich hier gar nicht richtig diskutiert worden ist. Ich finde es wirklich befremdlich geradezu.
Ja, aber gut, Hajo Seppelt, Sie haben jetzt die Gelegenheit, das zu tun.
Ich finde diese
leichtfertigen Formen, die Themen, die wir diskutiert haben, sind machtpolitisch und strategisch von großer Bedeutung. Ich glaube nicht, dass allzu große Langeweile aufgekommen ist bei den Diskutanten, was Sie gesagt haben. Jetzt gebe ich Ihnen den Ball, bitte antworten Sie zum Thema. Und keine Shows nebendran. Ich finde das echt...
Es ist keine Show, sondern ich will es einfach nur mal sagen.
Ja, okay, dann zur Sache.
Ja, das war zur Sache. Das war sehr zur Sache. Und das hat nämlich genau damit zu tun, dass nämlich das, was glaube ich auch wichtig ist im Journalismus, auch im Sportjournalismus hervorzuheben, dass die Diskussionen, die um solche Geschichten geführt werden, eben häufig eben genau an dem, was Sie ja auch gesagt haben, nämlich an Quoten orientiert sind und an Dingen, die mit Journalismus und Sportjournalismus eben ein Teil des Journalismus zu tun haben, dass die da völlig dran vorbeiführen. Natürlich habe ich, und das ist eben genau das, worum es auch gehen muss, finde ich, über die Jahre hinweg sehr wohl gespürt, dass im Journalismus aufgrund dieser sehr kommerziellen Orientierung es immer wieder Versuche gegeben hat von Sportverbänden und von internationalen Organisationen, unsere Berichterstattung zu beeinflussen. Genau das passiert nämlich. Das Ergebnis von Kommerzialisierung des Sports ist, dass eine weitgehend freie journalistische Berichterstattung, die eben auch kritischer Natur ist, unterbunden wird oder versucht wird zu unterbinden. Ich habe das erlebt bei der FIFA, Tonioni, mit dem ich mich vorhin unterhalten habe. Ich kann ein Beispiel anführen, wie wir im Jahre 2006 bei der Fußball-WM in Deutschland einen ganz banalen, glossenhaften Beitrag gemacht haben über die Frage der Bannmeile rund um das Berliner Olympiastadion. Vielleicht für die, die es nicht wissen, war damals so, dass bestimmte Sponsoren im Umfeld des Olympiastadions, die eben nicht zur FIFA gehörten, dort nicht präsentiert werden durften. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Allein die Reaktion der FIFA war so unglaublich, dass wir damals, dass es bis zum Chefredakteur des ARD-Mittagsmagazins hochging, dass der ARD angedroht worden ist, damals, dass es keine Interviews mehr geben wird für die ARD vor der Weltmeisterschaft. Das hatte Ausmaße angenommen, die das journalistische Geschäft eben sehr tangieren. Und das zeigt mir halt eben genau, dass die Diskussion, die wir im Sportjournalismus führen, eben häufig eine ist, die sich, und deswegen komme ich auf die Anfangsthese zurück, die sich an Quoten orientiert, an Marktanteilen, an Sportrechten, aber die mit dem, worum es wirklich geht, aus meiner Sicht oder auch gehen muss, nämlich Journalismus, sehr wenig zu tun hat.
Wir kommen ja, den journalistischen Teil werden wir bringen. Aber wie sehen Sie das als jemand, der die Liga vertritt, nochmal diese starken, oder einen Teil der Liga sind? Hertha BSC ist Mitglied im Katalog. Übrigens würde ich jedem empfehlen, unter bundesliga.de sich mal das angucken. Das ist im Internet, dauert ein bisschen lange, bis es aufgeladen ist. Aber da steht, ist sehr interessant, jede Einzelheit, was man journalistisch darf. Also eine genuin journalistische Frage. Herr Kraus, gehen Sie zu weit mit den Regeln, die Sie den Sportkollegen auferlegen?
Legen ja keine Regeln auf in dem Sinne, was sie berichten dürfen oder was sie nicht berichten dürfen. Das ist doch blanker Unsinn.
Wie sie berichten?
Nein, und nicht mal wie sie berichten dürfen, sondern wir machen ganz einfache Arbeitsbedingungen, die man beachten muss. Und das hört sich jetzt vielleicht für viele von Ihnen hier blöde an, aber was soll das? Also kann ich das Lachen überhaupt nicht verstehen. Das hat doch mit Pressefreiheit überhaupt gar nichts zu tun, was Sie jetzt hier ansagen. Das ist blanker Unsinn.
Neusprache.
Ja. Also jetzt lassen Sie mich noch mal einmal bitte kurz ausreden. Es geht doch nur darum, und das müssen wir doch auch als Veranstalter eines Fußballspieles oder irgendeiner anderen Sportveranstaltung mal mit überlegen, wie kriegen wir die denn gut über die Bühne. Wenn wir von dem eben geredet haben, was der Steffen Siemen angesprochen hat, ist, wie viele Fernsehkameras hätten wir denn plötzlich im Stadion oder wie viele schreibende Journalisten hätten wir plötzlich unten am Spielfeld ranstehen oder wie viele Fotografen? Und wenn wir das jetzt mal auf eine Fußball-Weltmeisterschaft sehen, was ohnehin ja noch viel schwieriger ist, da werden Kamerapodeste hingebaut. Was meinen Sie denn, wie viele sichtbehinderte Plätze das sind? Ja, dürfen die Zuschauer denn nicht mehr ins Stadion? Ist doch Blödsinn. Nur weil da jetzt eine Menge Journalisten sind. Also müssen wir doch mal überlegen, wie kriegen wir das denn geregelt, dass das alles funktioniert. Und zwar für alle. Nicht nur für Medien, sondern auch für Zuschauer und auch, und das sind immer noch die Hauptakteure des Ganzen, nämlich die Spieler.
In der Mixzone oder die Spielerinnen. Sind keine Zuschauer, da haben sie Platz genug.
Da haben wir überhaupt nicht Platz genug. Kennen Sie sich denn im Stadion aus? Ja,
aber schauen Sie mal, Sie vertreten, dass man Journalisten vorgeben muss, dass sie vor Werbeflächen Interviews machen. Mit einem bestimmten Blickwinkel. Das steht in den Regularien.
Und was sage ich denn dazu, wenn irgendein Journalist mit seinem Hemd kommt, da steht dann drauf ARD, ZDF, Sport 1 oder sonst irgendwas? Dürfen die das dann auch nicht? Das sind doch genauso kommerzielle Dinge.
Also wo steht drin, dass die Aussagen maximal 90 Sekunden sein dürfen?
Damit da nämlich alle zu Wort kommen und auch die Kollegen in der Pressekonferenz, die schreiben, die Spieler noch mit erwischen.
Was halten Sie davon, wenn man die Regularien der Liga, die alle normiert sind, nachzuschauen sind, auch auf den Bereich der Politik übertragen? Und dass die Bundeskanzlerin für die Bundespressekonferenz in Berlin die gleichen Regeln
hat? Dann kommen Sie einfach zu unserer Spieltagspressekonferenz und da reden Sie mit Herrn Breetz oder mit dem Trainer und dann können Sie genauso lange mit ihm reden. Und zwar so lange, wie Sie wollen.
Aber wäre das nicht eine gute Idee,
dass überhaupt keine zeitliche
Beschränkung. Die Sportregularien im Journalismus, wie man zu berichten hat, auch für den politischen Bereich überträgt? Herr Fuhrmann, wäre das was?
Herr Leif, das ist jetzt sehr hübsch polemisch, aber ich habe das vorhin schon versucht. Das ist auch mit diesen Begriffen Pressefreiheit. Ich habe es ja relativ deutlich gesagt. Ich glaube, ich kann es auch noch mal deutlicher sagen, dass die deutsche Fußballliga aufpassen muss, dann nicht auf einen falschen Weg zu kommen. Sie müssen da trennen zwischen dem, was organisatorisch notwendig ist bei großen Bundesligaspielen oder WM-Sachen. Das ist einfach ein Fakt. Da ist ein so riesiges Interesse, dass Sie das kanalisieren müssen. Da müssen Sie auch sagen, das muss man zeitlich begrenzen, diese 90 Sekunden. Wo es problematisch wird, und das haben wir jetzt ja beim SWR gesehen und Steffen Siemen hat das beschrieben, dass wenn so eine Szene, dass der Klopp dann weggeht, gezeigt wird, das darf man nicht nach den Regularien. Da macht die DFL einen Fehler. Gleichzeitig
Das gehört einfach, das ist differenziert. Gibt es diese Pressekonferenzen? Die gibt es bei Hertha BSC, die gibt es bei Bayern München. Wenn da die Fragen gestellt werden, die in der Bundespressekonferenz sind, dann wird das lustig werden, weil dann gibt es durchaus solche Reaktionen wie bei dem Kollegen Schweinsteiger, weil im Fußball ein bisschen mehr Emotionen im Spiel sind als in der Politik. Also von daher ist die Pressefreiheit in der Mixzone nicht in Gefahr, aber die Fußballliga versucht nach meinem Eindruck da manchmal zu sehr ein klinisch sauberes Produkt zu machen. Solche Schwierigkeiten wie der SWR oder die ARD, da hatte mit diesem Seuchenvogel-Beispiel, die hat es in meiner Zeit im Sportstudio auch gegeben, weil da sind natürlich auch manchmal Sachen, da fallen Ausdrücke, die die Herren dann gerne in der Emotion nicht gesendet hätten, das gehört aber zum Fußball dazu, da müssen die Rechtehalter und die Vereine das auch wissen, da wird auch manchmal geschrien aus Verärgerung, das zeigt man, das gehört dazu, aber nicht durcheinanderwerfen mit den absolut notwendigen organisatorischen Dingen, die hat Herr Kraus zu Recht eben dargestellt.
Herr Tognoni, wie sehen Sie das als FIFA-Mensch, ja, Ex-FIFA-Mensch, diese Regeln? Wie beeinflusst das, was die Verbände machen, wie beeinflusst das den klassischen Journalismus?
Ich bin unglaublich verblüfft, dass wir über ein Thema reden, das ich selbst an der Weltmeisterschaft 1990 genau. in Italien als erstes angeführt hatte, damals als Pressechef der FIFA. Ich hatte die Mixzone geschaffen, niemand wusste im Voraus, wie man es überhaupt nennen will. Gerd war als Journalist dort und ich war als Pressechef dort und das war irgendwie ein kleines epochales Ereignis, weil meine Auffassung war die, und die ist wahrscheinlich heute noch bei den Fernsehschaffenden das Gleiche, die Leute am Fernsehen, das sind nun mal an einige Millionen, die wollen nicht warten, bis sie am anderen Tag in der Zeitung lesen können, warum der eine an die Latte getroffen hat und der andere ins Netz und so weiter und so fort. Dann haben wir die Mixzone, zuerst einmal das Interview gleich beim Rauslaufen, auch vor den Werbetafeln, das Theater wegen den Werbetafeln. Fragen Sie irgendjemanden in diesem Raum, ob er sich noch daran erinnert, was auf dieser Werbetafel steht. Keine Sau weiß das. Interessiert auch niemand. Das ist nur, interessiert nur, macht den Sponsor glücklich, weil er sein großes Geld damit rechtfertigen kann. Interessiert kein Mensch.
Wichtig, kollektive Unbewusste.
Genau, von mir aus. Da weiß der Herr Soziologe mehr davon. Aber dann haben wir das einminütige Interview eingeführt beim Rauslaufen und haben die Mixzone eingeführt, damit wir ein unbeschwerteren Umgang zwischen den Athleten und der Presse hatten und nicht mehr diese unsäglichen Pressekonferenzen. Ich sitze vorne, Sie fragen, es wird in 4 Sprachen übersetzt und so weiter und so fort. Die Pressekonferenzen gab es immer noch, aber 45 Minuten später und niemand hat sich mehr dafür interessiert. Das, was wir heute diskutieren, das zeigt nur das, was ich vorher sagen wollte. Deutschland ist das Fußballland Nummer 1 in der Welt. Das geht. Okay. Es ist so. Ob das jetzt durch Erziehung oder durch Erblast oder weiß ich warum, es ist so geworden. Es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Was mich nur wundert, wenn ich noch etwas beibringen kann, das sind alles Journalisten. Und die Journalisten, wenn es um sie selbst geht, dann weigern sie sich zu sagen, wie viel sie für das bezahlen. Das Fernsehen, die Medien, alle wollen immer Transparenz, links und rechts, überall bei jedem Unternehmen, wie viel verdient der. Was sie bezahlen für die Rechte, erfahre ich nicht, in der Schweiz auch nicht. Mir werden Zwangsgebühren abgenommen, ob ich will oder nicht. Ich muss bezahlen über 500 Franken schwer erarbeitetes Geld jedes Jahr, oder?
Das wäre aber.
Aber ich erfahre nicht, warum, wie viel das Schweizer Fernsehen für Formel 1, für die Euro, für die Champions League und für die Weltmeisterschaft zahlt. Wieso eigentlich nicht? Sagen Sie mir, weshalb nicht?
Aber Herr Leif, ich würde gerne noch eine Anmerkung machen.
Zu was? Weil
es ist bemerkenswert, dass Sie einen Film einspielen. Ja. Und dieser Film, der wird nun diskutiert unter dem Aspekt der Regeln, mit dem Begriff Mixed Zone. Und ich war 10 Jahre Vorsitzender einer Jury, die den Medienpreis ausgelobt hat, des NOKs. Dieser Film, den hätten wir mit einem Preis ausgelobt, wenn er eingereicht worden wäre, als guter Journalismus. Und das Problem, das Sie ansprechen wollen, ist nicht das Problem, dass ich zum Beispiel eine Mixzone habe, wo der Athlet bei uns bei der Weltmeisterschaft durch das Ziel läuft und dann darf das erste Interview derjenige machen, der am meisten bezahlt hat, das Fernsehen. Die haben Exklusivrecht, den zu interviewen. Dann kommt der Hörfunk, dann kommt die Presse und dann geht er zum Sammelinterview.
Erst noch online.
Diese Regeln brauchen Sie. Anders können Sie dies nicht organisieren. Das Problem liegt ganz woanders. Wenn wir die Verbände, die Journalisten nötigen, dass sie das sagen und tun und schreiben, was wir gerne hätten.
Das ist genau das Entscheidende.
Und das ist, wo der Journalist abhängig wird. Und zwar entweder unbewusst oder direkt bewusst, weil er käuflich geworden ist. Und das hängt nicht mit den Regeln zusammen. Sie müssen sehen, Wir haben zwischen den Verbänden und dem Fernsehen haben wir heute, ich habe die nun selber mit ausgebildet in meinem Studiengang in Tübingen im Bereich der Sportökonomie, Agenturen, die nichts anderes machen, als dass sie den Auftrag haben, möglichst ihre Sponsoren in positive Ereignisse hineinzuführen, die auch positiv wahrgenommen werden und die nicht kritisch besetzt sind.
Genau das ist die Diskussion.
Dadurch ist er ein Journalist, den man nicht haben möchte.
Warum nicht? Warum?
Weil seine Berichte nicht dieses schöne Erlebnis, das der Sport inszenieren möchte, zugunsten seiner Sponsoren ermöglicht. Und dadurch haben wir mittlerweile eine ganz gefährliche Tendenz.
Das heißt, es geht gar nicht mehr um Sport, sondern es geht darum, die Sponsoren zufriedenzustellen.
Das in hohem Maße. Diese Agentur hat nichts anderes. Ich habe ja viele Agenturen, die als Serviceagenturen keinen anderen Auftrag haben, als bei einer WM im Fußball oder bei uns in der Leitathletik, nichts anderes zu tun, um diese 8 Partner optimal zu bedienen in ihrer Visibility, also dass die Boards so gesehen werden. Deswegen kommt es natürlich auch zu der kindischen Handlung, dass man alle Athleten vor diese Wände drängt. Obwohl dies werbepsychologisch im Kindergarten spielt.
Wo liegt das Problem? Aber Herr Seppelt, warum lassen denn, wenn das stimmt, was jetzt Herr Diegel ausführte, warum lassen Sportjournalisten sich das denn gefallen? Ihre Zunft?
Also ich glaube, dass es eben tatsächlich wirklich nicht um diese Regeln geht. Also ob man da in 90 Sekunden eine Frage stellen kann oder nicht, ist für wirkliche Erkundung von Wahrheiten und um da wirklich auch Recherchen intensiver zu gestalten, völlig egal. Es spielt einfach keine Rolle, ob ich nach einem Spiel jemand 90 Sekunden interviewe. Da kriege ich bestimmt nicht das raus, was ich gerne wissen möchte. Darum geht es nicht. Es geht um die atmosphärische Gemengelage, die den gesamten Sport kennzeichnet. Das ist das generelle Problem. Was Herr Diegel eben gesagt hat, dass Sportverbände naturgemäß aus deren Sicht nachvollziehbar ein Interesse haben, Sport positiv zu verkaufen, ist doch ganz einfach. Es ist eine Kette der Interessen, an deren Ende dann viele profitieren. Und da ist der kritische Sportjournalismus natürlich tatsächlich ein Bremser. Wir wissen das von der Tour de France. Da hat der Sportjournalismus in Deutschland sicherlich in Teilen dazu beigetragen, dass am Ende ARD und ZDF entschieden haben, im Jahre 2012 die Tour de France nicht mehr live in diesem Umfang zu übertragen. Das ist das Ergebnis. Das kann nicht im Interesse derer sein, die am Sport verdienen wollen, die im Sport, im Sportbusiness oder im Sponsoring Verantwortung tragen. Deswegen wird das versucht zu verhindern. Und das ist tatsächlich spürbar. Und insofern finde ich die Diskussion tatsächlich hier ein Stück weit auch dann ein bisschen zu reduziert auf solche Fragen, was in der Mixzone passiert, sondern ich glaube, dass...
Ja, Sie führen doch gerade was aus, die sportpsychologische Gemengelage. Das hört doch jeder, dass Sie das sagen.
Ja.
Da müssen Sie sich schon nicht ständig abgrenzen, warum das und das Thema falsch ist. Sie können doch mehrfach jetzt sagen, was Sie sagen. Ich verstehe irgendwie das Problem dabei nicht. Ich verstehe ihn vielleicht.
Ich verstehe es aber auf jeden Fall. Ich finde es ganz, ganz genau verstehe, ja.
Okay. Ich wollte nur erklären, warum ich es interessant fand, diese Regeln, die in der Mixzone herrschen, überhaupt mal öffentlich. Augenblick, ich will es nur erklären, damit das vielleicht didaktisch klar wird, damit überhaupt mal klar wird, unter welchen Bedingungen die Liga in ihren juristischen Werken formuliert, wie Sie sich Sportjournalismus vorstellen. Das sollte die sportpsychologische Gemengelage illustrieren. Ich dachte, das würde so verstanden werden. Das war eine Illusion dabei. Das meinte ich. Und warum ist das wichtig, wenn selbst gestandene Justiziare sagen, dass das höchst problematisch ist, was dort alles vorgegeben wird, finde ich das interessant, warum im Zusammenhang mit den Rechten, die vergeben werden und genommen werden, das immer noch gilt.
Das war ein Aspekt. Das ist eine kleine Facette der ganzen Diskussion, meinetwegen auch eine wichtige Facette. Ja, das ist ja gerade völlig unstrittig. Das führt ja zu dieser Gemengelage, trägt es ja bei. Aber es geht am Ende darum, wie Sportjournalisten ausgebildet werden, welche Unabhängigkeit sie genießen, welche Unabhängigkeit ihnen gegeben wird von ihren Auftraggebern, ob übrigens im privaten Rundfunk oder bei Zeitungen oder meinetwegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist das Entscheidende.
Aber Hajo, wenn ich einmal kurz da noch einen Satz dazu sagen darf. Du hast es ja eben selber beschrieben, vor einer Stunde, als der Satz von Franziska von Almsick, dass der nie so gekommen ist, dass du diesen Job, über den wir jetzt gerade reden, im Sportjournalismus in der Mixzone,
heute nicht mehr ausführst, nämlich nicht mehr früher ein Schwimmreporter warst, der jetzt Sachen live kommentiert hat und auch am Beckenrand vor Werbetafeln Interviews geführt hast. Und da hast du am Anfang gesagt, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, du bist ganz froh, beziehungsweise das geht auch nicht. Wir haben jetzt über einen Aspekt, der einen großen quantitativen Stellenwert im Sportjournalismus hat gesprochen in der Mixzone. Ich finde, ob das jetzt nun richtig geführt oder nicht, ist mir aber das ist schon ein wichtiger Punkt, auch wenn hier jetzt nicht große Sportenthusiasten, die sehr viel schauen, weil das ist, wenn es nicht so lustig mit Kloppo gewesen wäre, das ist eine ernste Nummer. Da ist doch jemand, der da unten dreht und sieht auf einmal, wie eine Dopingprobe verschwindet. Nach den Regeln der DFL, ich konstruiere jetzt etwas und spitze es zu, darf das Zeug nicht gesendet werden. Ich habe selber im Sportstudio ein Riesentheater gehabt mit Felix Magath, weil es so unausgesprochene Commands gibt, der auf einer Bank saß bei einem Trainingsspiel und fürchterlich ordinär rumgeflucht hat. Das haben wir gesendet. Was für ein Theater, da werden auch immer die größten Geschütze aber gemacht. Der Punkt, den du ansprichst, ist ein anderer. Das ist sozusagen der Widerspruch zwischen kritischem Sportjournalismus und der wahre Sport, dass er eingekauft wird.
Das ist auch rübergekommen, als Argument von beiden verstanden worden. Aber ich würde gerne noch zum Schluss, bevor Ihre Fragen kommen, den Doping-Aspekt von Ihnen resümiert wissen. Hat sich denn zum Beispiel im Bereich des Dopings, der Berichterstattung bei Doping, was qualitativ verändert? Sind die Sportredaktionen sensibler? Sind die Funktionäre sensibler? Passiert das nicht mehr? Sind die Kontrollen besser? Wie ist da Ihre Gesamteinschätzung?
Die Kontrollen sind sicher besser geworden. Das Bewusstsein der Sportfunktionäre ist auch etwas besser geworden, weil früher gab es ja Sportarten, ganz berühmte Sportarten, da hat der oberste Chef gesagt, Doping gibt es bei uns nicht, existiert nicht. Das schon, oder?
Sagt er immer noch.
Gibt es immer noch. Aber wenn Sie dieses Thema... Wenn Sie dieses Thema ansprechen, verstehe ich wirklich nicht, warum eine renommierte Fernsehanstalt einerseits einen Kampf gegen Doping führt und andererseits dass die Zuschauer stundenlang mit Boxen voll lädt. Das verstehe ich nicht.
Oder? Wie meinen Sie das?
Ist doch alle geladen. Also bitte sehr. Entschuldigung, ich muss das zurückziehen, weil ich könnte juristisch in Schwierigkeiten geraten. Warum? Ich habe das nicht gesagt, aber Boxen ist natürlich wirklich nicht ein Musterbeispiel an Anti-Doping-Bekämpfung. Und vor allem nicht das Boxen, das man am Samstagabend sieht. Ich rede jetzt nicht von den Amateuren und ich rede nicht von Olympia, aber das ist für mich, das geht für mich nicht auf. Sie laden die Tour de France aus, machen nichts mehr in der Tour de France. Und ich weiß nicht, ob Sie oder Sie, aber dann bringen Sie jeden Samstagabend 2 Stunden Schlägereien. Also das verstehe ich nicht.
Herr Kraus, gibt es noch beim Fußball auch ein Dopingproblem?
Verstehe Sie. Es gab ja Fußballer, die gedopt waren. Also,
und heute, wie ist das heute aus Ihrer Erfahrung?
Aus meiner Erfahrung weiß ich nicht, ob einer dopt, aber das wusste ich beim Radsport, den ich 15 Jahre lang begleitet habe, auch nicht.
Und was glauben Sie mit Ihrem Wissen und des Kollegenwissen? Wird heute im Alltag in den Ligen auch gedopt im Fußball? Sie können sich ein bisschen weiter...
Ja, ich bin nicht in einem Club, kann mich ein bisschen freier äußern. Es ist ganz klar, dass jeder Sportarzt mit seinen Patienten an die äußerste Grenze geht. Und ich kenne Sportärzte, die gehen auch ein bisschen über die Grenze hinaus. Und so tun, als ob im Fußball, wo die Oberschenkel so wichtig sind, dass man diese Oberschenkel völlig ohne ganz bestimmte Mittel wieder fit bekommt, das ist einfach unglaubwürdig. Und je mehr Geld im Sport vorhanden ist, desto wichtiger ist es, dass der Beckham oder der andere oder Riesenräder oder der Torhüter oder dass er einfach spielen kann. Das muss einfach so sein. Die Zone, ich behaupte immer noch, es gibt immer noch eine Grauzone zwischen echtem Doping und Muskelaufbau oder therapeutischem Doping. Das gibt es noch. Diese Zone wird ausgelotet, soll es auch so sein. Aber so tun, als ob es Doping nicht gäbe, das ist absolut scheinheilig.
Herr Seppelt, wie sehen Sie das? Es gibt ja sogar eine Doping-Fachredaktion in der ARD. Ist damit das Problem journalistisch erledigt?
Überhaupt nicht, aber es ist ein super, super Ansatz. Wobei, wenn ich korrigieren darf, es ist keine Anti-Doping-Redaktion, sondern echt eine Doping-Redaktion. Es gibt ja auch keine Anti-Politik-Redaktion. Und tatsächlich beschäftigen wir uns mit dem Thema schon intensiver. Und das muss ich sagen, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich bin da ja durchaus in gewissen Weisen nicht gerade optimistisch, was so gewisse Tendenzen des Sportjournalismus betrifft. Aber ich muss schon sagen, dass in der ARD und ja auch im ZDF dort vor ein paar Jahren eben Redaktionen gegründet worden sind, die damit zu tun hatten, dass man eben irgendwann dem Trend dieser uferlosen Entertainment-Orientierung und auch dieser starken Kommerzialisierung ein Stück weit entgegentreten wollte und auch getan hat. Und das wird auch für die ARD, kann ich dir sagen, auch finanziert. Darüber gibt es auch einen Topf, einen Extratopf dafür. Wie es beim ZDF ist, weiß ich nicht. Und insofern hat sich was verändert, aber gleichwohl muss man sich nicht in die Tasche lügen, da muss man ehrlich sein. Natürlich ist es nach wie vor so, dass es einen ganz klaren Konflikt gibt zwischen der Berichterstattung, die unterhaltungsorientiert ist, es ist halt sehr schwierig, und dem, was wir machen, weil natürlich wir tatsächlich eine Systemfrage stellen. Also was wir tun, hat am Ende damit zu tun, dass wir die kommerzialisierte Ausrichtung des Sports in Frage stellen. Und denn wer sich mit Doping intensiver beschäftigt, kommt zwangsläufig zu dem Punkt, dass Doping ein Teil der Korruption im Spitzensport ist. Und wer das denn sieht, der stellt sich die Frage, was trägt dazu bei? Und das trägt natürlich sehr wohl dazu bei, dass Sport eben hochkommerzialisiert ist, wenn man die FIFA sieht, wenn man das IOC sieht. Das sind Institutionen, die in der Schweiz angesiedelt sind, die dort, wenn man so möchte, nach privatrechtlichem Vereinsmuster strukturiert sind. Die können dort sich sehr, sehr ausweiten, sage ich mal. Die haben dort viele Möglichkeiten, steuerrechtliche Vorteile. Gleichzeitig agieren sie wie weltweite Wirtschaftsunternehmen. Das sind alles Dinge, die nicht funktionieren können. Und dass da logischerweise Interessenkonflikte auf der Hand liegen, das ist eigentlich klar.
Aber da gibt es ja viele Journalisten, die darüber auch berichten in Deutschland. Hochqualifizierte Sportjournalisten, die das ständig zum Thema machen.
Das ist inzwischen so. Deswegen sage ich ja, es hat sich wirklich auch was verändert. Auch wir im Fernsehen, die wir es jahrelang nicht gemacht haben, hat sich wirklich was verändert. Und das ist auch zu begrüßen. Aber man darf sich da auch nicht in die Tasche lügen. Steffen Simon hat es ja auch gesagt, 2,9% Sport Insight. Das ist eine bemerkenswerte Quote für so eine Special Interest Sendung. Gleichzeitig ist es aber eben auch ein Programm, das eher randgruppenorientiert ist. Das muss man einfach auch so sagen. Es hat sich was verändert, aber auch das ist klar, wir sind da in Deutschland tatsächlich die Nestbeschmutzer. Wir sind diejenigen, wir sind die Krümelkacker des Sports. Gehen Sie mal nach Spanien, gehen Sie mal nach Italien, gehen Sie mal in andere Länder. In England ist es ein bisschen anders. In den USA ganz wenig Tendenzen in die Richtung. Wir sind die einzigen auf der ganzen Welt, die Dopingredaktionen haben und die speziell Leute haben, die sich damit beschäftigen. Und das führt übrigens auch dazu, dass immer mehr deutsche Journalisten auch ausgegrenzt werden bei internationalen Organisationen. Ich kann es für die FIFA sagen, da weiß ich es von Kollegen, dass die dort reglementiert werden. Ich kann es von der UCI, dem Radsportweltverband, sagen, die es beispielsweise ablehnen, mit uns jegliches Interview zu machen. Jegliches Interview. Wir haben im letzten Jahr den Fall Contador gemacht. Das hat der UCI nicht gefallen. Die reden nicht mehr mit uns. Also da glücklicherweise haben wir ein großes Backing. Das muss man auch mal sagen.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch überhaupt Tabuthemen im deutschen Sportjournalismus?
Also vor kurzem bin ich mal wieder angerufen worden. Da wurde ich gefragt, wie steht es denn mit Homosexualität und Fußball?
Das ist auch eine Standard Welt am Sonntag geklärt worden.
Ja, ja.
Löw sagt was dazu.
Ja, also ich würde mich schwer tun zu sagen, es gibt absolute Tabuthemen. Also tatsächlich hat es eine Entwicklung gegeben, die ist zu begrüßen in Deutschland, dass wir uns hintergründiger mit Sport beschäftigen. Was Herr Diegel vorhin gesagt hat mit Sport unter Lupe, dass es das nicht mehr gibt, das fand ich auch sehr bedauerlich damals. Aber tatsächlich ist es so, dass der WDR mit dem Sport Insight Magazin da was gemacht hat. Ich würde mich freuen, wenn sowas auch im Ersten liefe, übrigens. Genauso wie ich mich freuen würde, wenn es im ZDF sowas gäbe. Mal sehen, ob es kommt.
Okay, Sie hören keine Tabus mit dem Journalismus, aber vielleicht haben Sie jetzt Tabufragen, die wir ausgeblendet haben mit Vorsatz in der anderthalb Stunden. Jetzt gibt es für Sie die Möglichkeit, ein Mikrofon kriegen Sie dann, damit Sie auch von allen verstanden werden. Bitte schön hier vorne. Eine kurze Frage.
Ja, ich wollte Stichwort Vermarktung des Sports nach dem Motto Gewinner immer privatisieren, Verluste und negative Folgen immer in die öffentliche Hand, am Beispiel IOC-Verträge und Winterspiele. Das ist ja ein klassisches Beispiel. Dann um weitere.
Vielleicht stellen Sie einfach eine klare Frage, also dann sind wir zufrieden.
Dieses Szenario, und es wurde hier zitiert von einem ZDF-Vertreter, Staatsvertrag. Das heißt also, Journalismus, Medien, im Rahmen eines demokratischen Staats, in einer demokratischen Verfasstheit. Das heißt also, das ist ein Stück weit auch immer das Gegenstück zu Kommerz und entsprechend Privatwirtschaft.
Okay.
Von daher, und da ist die Frage, wo ist da ein Maß von Regulierung nötig, beziehungsweise, ich will das nur im Vergleich nehmen, im Bereich Datenschutz, Datenschutzbeauftragter und die Medienbetriebe dort,
alles
wie
klar.
Geschickt sie argumentieren, dass quasi man ja. Meint, dass in der Argumentation, dass man so argumentiert, dass werbemäßig Mikro. Rüberkommt, dass man meint, ja. man hätte es okay. Mit einem Gegner zu tun, obwohl das Ziel nur ist, fairmäßig zu erreichen.
Herr Fuhrmann hat Sie verstanden, bitte das Mikrofon nochmal zurückgeben. Danke. Wer hat noch eine Frage? Bitte schön, da hinten ist so. Da links im linken Bereich. Der Kollege will das Mikrofon einfach weitergeben.
Vielen Dank. Es gab vor kurzem eine ähnliche Veranstaltung, da ging es auch ein Panel, da ging es um die Vermarktungsmöglichkeiten der Frauenfußball-WM. Und die Frauenfußball-WM, die ja jetzt stattfindet, ist eigentlich ein Thema, was heute Abend nicht so gebracht worden ist. Es wurde häufiger gesagt, der Fußball wurde zu dem gemacht, was er heute ist. Genauso hatte ich da die Gelegenheit, mit Renate Lingor zu sprechen. Und sie hat gesagt, in den vergangenen 20 Jahren hat sich durch die Medien der Fußball zu dem entwickelt, was er heute ist. Die Frage, die sich aus einem anderen Statement ergibt, das kam von einem Herrn Jäckel von Sport 5, also Vermarktungsagentur, der sagte, ohne die FIFA wäre Frauenfußball nicht das, was er heute ist. Sind die Verbände, die anderen Sportverbände einfach zu schwach, um ihre Lobby einzubringen, dass diese anderen Sportarten entsprechend auch TV-mäßig vermarktet werden können?
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Meldungen zu sportjournalistischen Fragen? Sonst nicht, sonst nehmen wir erst die Antwort drauf. Herr Fuhrmann, Sie haben ja das, können Sie das beantworten knapp?
Ja, ich probiere es mal. Also die Sportverträge, ich habe es ja vorhin versucht darzustellen, im ZDF, das ist Aufgabe der Geschäftsleitung, öffentlich-rechtliche Anstalt, ZDF, wird von zwei zentralen Gremien kontrolliert, dem Fernsehrat, dem Verwaltungsrat, Programm, Autonomie herrscht genauso wie bei der ARD, aber solche sehr teuren Rechteverträge, genauso wie sehr teure Spielfilmverträge, Pakete werden natürlich mit den entsprechenden Gremienleuten ausgehandelt. Weil das aber eine Ware ist und ein Wettbewerb, gibt es das nicht an alle, ich glaube 77 Fernsehratsmitglieder hat das ZDF, damit es am nächsten Tag komplett in der Berliner Zeitung, weil dann Mitwettbewerber Vorteile haben. Also ich glaube, da gibt es eine gesellschaftlich von den Rundfunkstaatsverträgen ausgehende Kontrolle durch die Gremien. Auch, dass man entsprechend sinnvoll und effizient und sparsam mit dem Gebührengeld umgeht, aber auch eine Grundversorgung im massenattraktiven Sport gewährleistet.
Herr Kraus, zur Frage Frauenfußball. Warum sieht es so aus, wie es aussieht dabei? Warum ist das Handicap aus Ihrer Sicht da?
Wie Handicap?
Was die öffentliche Resonanz angeht, die Platzierung, die Bewerbung. Ich erinnere mal, ich glaube, Sportstudio, das war interessant.
Ich verstehe die Frage ja ganz anders. Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich auch gerade noch zu meinem Job bei Hertha BSC hier als Venue Manager für das Eröffnungsspiel der Frauenfußballweltmeisterschaft hier in Berlin tätig bin zurzeit. Und da erleben wir ja etwas, was genau dem entspricht, was der Herr sagt. Nämlich wir haben hier 75.000 Zuschauer bei einem Länderspiel, bei einem Frauenfußball-Länderspiel, was wir uns vor, glaube ich, 6 Jahren nie hätten vorstellen können, dass so etwas mal passiert. Und wenn ich die Renate ja richtig verstanden habe, Renate Lingo, eine ehemalige Nationalspielerin, die ja gesagt hat, ja...
ZDF-Morgenmagazin-Expertin, das muss ich jetzt mal kurz
erwähnen. Auch noch dazu sagen, genau. Die ja gesagt hat, dass die FIFA den Frauenfußball damit nach vorne gebracht hat. Und hier in Deutschland sieht man es ganz genau, dass es der DFB ist. Das darf man im Übrigen nicht vergessen. Da steckt schon eine Macht des Verbandes dahinter, dass der DFB nämlich auch ein kräftiger Verband ist. Der Theo Zwanziger als Präsident des Deutschen Fußballbundes hat 2005 schon, also kurz ein Jahr vor dem Finale der Fußballweltmeisterschaft, hier gesagt, wir wollen auch was für die Frauen tun, wir wollen das nach vorne bringen. Und er hat das hinterher auch mit Gewinnen aus der Fußballweltmeisterschaft der Männer gemacht, dass man das gestärkt hat, die Frauenfußball in Deutschland. Unter anderem damit, dass es jetzt zum Beispiel bei Hertha BSC und alle anderen Bundesliga-Vereine ein Frauenteam haben müssen, dass sie das unterstützen müssen und dass sie das auch mit nach vorne bringen. So kann man auch eine Mannschaft stärken. Das heißt perfekt. Perfekt ist
so, wie ich Sie verstehe.
sagen wir, es läuft gut. Und das sehen Sie jetzt einfach daran, wie die Zahlen sind im Fußballbereich, wie viele Frauen und Mädchen Fußball spielen, wie die Steigerungsraten in den Vereinen sind. Und wenn Sie das Interesse sehen an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft jetzt im Sommer, hat man das natürlich gemeinsam mit einer medialen Unterstützung, das muss man auch dazu sagen, geschafft, dass man das Interesse geschafft hat.
Warum schaffen das andere Sportverbände, so habe ich Sie verstanden, nicht, was dem Frauenfußball gelungen ist? Und der Frauenfußball, es wird eine große Erfolgsgeschichte hier im Sommer werden. ARD und ZDF übertragen sämtliche Spiele der Frauen-WM live, was den Sportredaktionen zu verdanken ist. Und die haben eine Erfolgsgeschichte. Bei Bundesligaspielen von Frauen gehen nicht so viele hin wie zu Hertha BSC oder anderen Vereinen. Aber trotzdem ist da eine Entwicklung. So habe ich Ihre Frage verstanden. Warum schafft der Frauenfußball etwas, was anderen...
Ihre Antwort?
Ja, da müsste ich antworten.
Ja, aber genau. Knapp nochmal.
Ja, Sie wollen nicht, dass ich antworte. Nein, aber wenn so gefragt wird, warum andere Verbände es nicht schaffen, dann muss man ja vielleicht stellvertretend für einen Verband, der ja damit gemeint ist, dass es nicht schafft, antworten.
Ja, jetzt können, hätten Sie die Zeit schon nutzen können, tun Sie es.
Ja, war ich ja gerade.
Ich muss wirklich sagen, also so viel kommentierende Aspekte habe ich selten erlebt, deshalb ist meine Geduld etwas größer als sonst. Aber bitte antworten Sie, was die Geheimrezeptur ist.
Nein, ich glaube, dass manchmal eine Kommentierung hilfreich ist. Schauen Sie, das Phänomen Fußball der Frauen ist doch enorm interessant. Das muss doch die ganze deutsche Gesellschaft interessieren, wie es möglich ist, dass in einem Verband Fußball verboten war. Die Männerfunktionäre hat nicht erlaubt, dass die Frauen Fußball spielen dürfen vor 40 Jahren. Und dieses Jahr wird diese Weltmeisterschaft die zweitgrößte Weltmeisterschaft aller Zeiten, die jemals im Männersport stattgefunden hat. Ich spreche nicht im Frauenvergleich. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird größer sein wie jede andere Weltmeisterschaft aller anderen olympischen Verbände. Und das ist natürlich hochinteressant. Wie war das möglich? Und ich sehe natürlich einerseits die ideale Ausgangsposition. Der Deutsche Fußballbund erkennt, dass er nur noch wächst, weil er Mitglieder verliert, wenn er die Frauen für seine Sache gewinnt. Und er steckt enorm viel Geld hinein in seinen Frauenfußball, investiert aus seiner ökonomisch idealen Situation. Platter, ein Fuchs, hat sofort begriffen, ich habe ein neues Produkt. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft wird vermarktbar. Und dann gab es die Medienpartnerschaft. Denn ohne die Promotion durch die Medien, Sie müssen mal nur die Verlosung dieser Spiele war live im Fernsehen zu sehen. Keine andere Sportart könnte diese Vorinvestition tätigen. Und Sie sehen, um jetzt die Antwort ganz knapp zu machen, wir haben einfach nicht die Partnerschaften und das Geld.
Okay, guter Schluss. Aber Sie kommen jetzt noch jeweils mit zwei Positivpunkten zum Schluss zu Wort, ehe wir zum Wein übergehen. Wie ist Ihre Einstellung, was müsste sich journalistisch im Sportjournalismus ändern, damit die Probleme, die wir heute diskutiert haben, gelöst, verbessert würden, dass wir einen besseren Sportjournalismus hätten? Was sind Ihre zwei Empfehlungen? Frage an alle.
Schauen Sie, der Sportjournalismus ist nicht so schlecht, wie er jetzt gemacht wird. Wenn ich Auslandkommentatoren lese, die können schreiben, was sie wollen, das merkt höchstens die ausländische Botschaft hier in Bonn oder in Berlin, Entschuldigung. Alle anderen merken das nicht. Wenn der Sportjournalist etwas Falsches schreibt, dann hat er die Leser am Hals und die Redaktion und ich weiß nicht was alles. Also so schlecht ist er nicht. Was ich mir wünschen würde vom Sportjournalismus, ist, dass er mehr von seinem täglichen Resultatdenken wegkommt, ob es der eine Zerrung hat oder der andere eine Zerrung hat, und dass er etwas mehr in die Tiefe geht. Stichwort Sport unter der Lupe oder wie auch immer. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Bei den Zeitungen ist es doch genau das Gleiche. Die Leute interessiert in den Zeitungen genauso wie beim Fernsehen, nur die sogenannte, was wir als Oberfläche betrachten. Also Vorschau, Hauptschau, Nachschau von einem Spiel. Alles andere interessiert viel weniger. Okay. Da können sich die Journalisten noch so viel Mühe geben, sowohl beim Fernsehen wie in der Zeitung. Die Quote auch in der Zeitung ist eben nicht das.
Also mehr Tiefgang, Ihr Wunsch, Herr Kraus, was steht auf Ihrem Wunschzettel, wenn Sie mal die Perspektive wechseln? Was sollte journalistisch, fachjournalistisch besser werden?
Ich muss unterscheiden. Also erstens mal, das, was der Guido Tognoni eben gesagt hat, das haben wir vor 30 Jahren, als ich hier an der FU studiert habe, auch schon gesagt, die Außenseiter der Redaktion und weg von der 1-0-Berichterstattung. Also es hat sich in 30 Jahren im Großen und Ganzen wenig geändert, außer dass es solche Leute gibt wie Hajo Seppelt, der sich ja ein bisschen sich sehr weiterentwickelt haben und in den Hintergrundbereich gegangen sind. Und da muss man unterscheiden. Das eine ist die tägliche Berichterstattung, die einfach im Fußballbereich immer diese 1:0 Berichterstattung trägt, eine gelbe Unterhose oder eine rote Unterhose sein wird. Das ist es einfach so. Ich wünsche mir einfach von dem Bereich der Leute, dass sie ein bisschen mehr wirklich zur Wahrheit tendieren, weil ich einfach ständig erlebe, dass gelogen wird um der Überschrift willen, um der Schlagzeile willen. Und von den anderen wünsche ich mir, dass es mehr Leute gibt, die sich in diesem Bereich, wie Hajo Seppelt ihn gegangen ist, sich entwickeln und den Fußball mehr in den Kontext stellen. Und nicht nur den Fußball, sondern den gesamten Sport.
Herr Fuhrmann, Ihr Wunschzettel. Wir sind zwar jetzt beim Morgenmagazin, aber wenn Sie den Sportjournalismus sehen, was würden Sie sich wünschen, was soll sich entwickeln?
Also es gibt zwei Bereiche. Einmal die klassische Sportberichterstattung, die hier, finde ich, unzureichend und verkürzt mit 1:0 Berichterstattung. Kollegen interessieren sich auch nicht, Herr Kraus, darüber, ob die gelbe oder rote Unterhosen haben, sondern die können Sportaspekte, sportfachliche Sachen erklären. Das hat etwas mit Qualität zu tun. Das ist im ZDF vorhanden. Das kann, wie in vielen Bereichen, noch ausgebaut werden und durchaus diesen Bereich, den Hajo Seppelt hier stellvertretend vertritt, wo er auch vielen Anfeindungen ausgesetzt gewesen ist in den vergangenen Jahren, dass so etwas durchaus auch in der Breite mehr Zeit und Platz einnimmt und auch in den großen Massenmedien, dass es nicht nur in Qualitätssendern und Qualitätszeitungen stattfindet.
Herr Diegel, Ihre Perspektive?
Eine größere Themenvielfalt und mehr Mut zum kreativen Journalismus, der eben auch frech sein darf.
Okay. Hajo Seppelt, was sind die zwei Wunschvorstellungen?
Bessere Ausbildung, Mut von Vorgesetzten, junge Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, auch andere Wege als, ich sag's mal, die klassische eher unterhaltsam geprägte, orientierte Berichterstattung zu machen und eines auch einfach nüchtern zur Kenntnis zu nehmen, dass bestimmte Facetten des Sportjournalismus kein Massenpublikum erreichen können und auch nie erreichen werden. Es ist völlig okay, wenn wir Popwellen haben im Radio, die hoch eingeschaltet werden und wenn wir auch akzeptieren, dass es Kulturwellen gibt, wo es nur 2% gibt, aber die haben genauso ihre Daseinsberechtigung und dürfen deshalb nicht in Frage gestellt werden, nur weil sie nicht das große Massenpublikum erreichen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle Podiumsrepräsentanten, die teilweise auch Nebenaufgaben übernommen haben. Ich glaube, wir haben eine Menge an Substanz zusammengetragen. Ich lese jedenfalls vieles von dem, was heute hier vorgetragen worden ist, nicht so in der breiten Öffentlichkeit. Deshalb glaube ich, dass es ertragreich sein konnte. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht natürlich noch weiter in Einzelgesprächen, falls Sie mögen. Und dazu gibt es hier in dieser Landesvertretung einen sehr anständigen Wein. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und eine hervorragende repressionsfreie Hirsesuppe. Die wird sehr gerne gereicht in der Mixed Zone, damit die Leute nachher zufrieden und dankbar nach Hause gehen. Also vielen Dank. Bis zum 17.05.